10 kleine Intrigenmeister wollen Ermittlungen scheuen. Einer schrie, da schlockte sie, da waren's nur noch 9. 9 kleine Intrigenmeister haben Backups gemacht. Einer hat sie nicht gelöscht, da waren's nur noch 8. 8 kleine Intrigenmeister haben viel geschrieben. Eine hat nur rumkopiert, da waren's nur noch 7. 7 kleine Intrigenmeister wollten noch mehr Schecks. Einen haben die LHs gefällt, da waren's nur noch 6. 6 kleine Intrigenmeister gingen in die Sümpf. Einen haben die LHs verstoßen, da waren's nur noch 5. 5 kleine Intrigenmeister hatten zu viel Gier. Einen hat's am Herz erwischt, da waren's nur noch 4. 4 kleine Intrigenmeister hängen an der Macht. Die müssen wir doch wegbekommen, das wäre doch gelacht.
Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Uns Österreichs jetzt. An meiner Seite wie immer
die Theresa und an meiner Seite wie immer
der Alex.
Hallo.
Hallo. Lang ist es wieder her. Den Sommer haben wir vergehen lassen. Es ist sehr viel passiert, politisch, aber auch bei uns. Deswegen hat es so lange gedauert. Unter anderem hat es bei dir eine Veränderung gegeben.
Ja, ich habe einen neuen tollen Job bei ganz einem tollen Unternehmen. Auch wieder in Tirol, wieder im Qualitätsmanagement. Es sind ganz viele tolle, spannende Aufgaben jetzt für mich. Ganz tolle Arbeitskollegen. Freue mich jeden Tag sehr auf die Arbeit, muss ich sagen. Sehr viel zum Lernen, aber das ist auch ein Grund, warum wir jetzt nie gepodcastet haben, weil ich das Wochenende brauche, um mich zu erholen.
Sehr, genau. Es ist sehr viel Input unter der Woche und ja, das glaube ich, gönnen uns die Leute auch, ne, dass wir halt voll bei der Sache sind, haben wir jetzt ein bisschen Zeit braucht. Bei mir waren es eher gesundheitliche Probleme, also zahnmedizinische Probleme, um das genau zu sagen, kein Corona. Ja. Soweit passen wir uns ja auf, aber... Ja, es hat mir ein wenig aus der Spur geworfen, ja, und hat mir auch gezeigt, wie wichtig so Lymphsysteme sind und auch das Mitdenken für die Ärzte wichtig ist. Ja, auch das habe ich gelernt und ja, hat mir leider ein paar Wochen ganz nett außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt sind wir wieder da mit voller Kraft und wollen nochmal einen kleinen Überblick geben, was dann alles passiert ist in den letzten Monaten. Da ist ja abgegangen, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja besser als ein Sitcom.
Ja, es ist wirklich, also... Wir werden das ja heute ein bisschen einfach erzählen und aufarbeiten, was so seit Oktober vor allem passiert ist. Und man war ja da live dabei quasi, wir bei News Junkies. Jeden Tag ist so viel passiert, man hat es gar nicht geglaubt, man hat es nicht realisiert. Also mir ist vor allem so gegangen, wir haben da schon einige Male drüber gesprochen. Für mich war das alles sehr surreal am Anfang und dass das wirklich alles so passiert ist und die Konsequenzen dann auch und eines nach dem anderen und zeitgleich immer die Corona-Zahlen in die Höhe geschossen, muss man ja eigentlich schon sagen.
Das ist eine dramatisch, das andere lustig dramatisch.
Für uns irgendwo. Lustig, ja.
Es war so gefühlt ein Ibiza auf Raten, was bei Ibiza an einem Tag oder ein Wochenende so passiert ist. Ist jetzt da, jede Woche ist was kommen, was Neues, was für uns jetzt. Und auch unsere Hörer, glaube ich, waren jetzt nicht erschüttert, weil das haben wir ja alles schon mehrfach gesagt, dass das so ist. Ja. Also wir haben es halt nicht ganz beweisen können. Jetzt schon, jetzt haben wir es bewiesen. Deswegen waren wir jetzt auch lange nicht am Podcast. Wir haben uns da um andere Sachen kümmern müssen, um die Beweisführung. Aber ja, also das war ein interessantes Auf und Ab der Gefühle. So, ja. Also das vom Kopf schütteln, ja, das kann ja nicht sein. So Facepalm, das gibt es da gar nicht. Ja, die deutschen Freunde, glaube ich, haben das ähnlich, die haben noch viel mehr Kopfschüttel, glaube ich, weil diese Rücktritte hätten ja schon viel, viel früher passieren müssen. Aber naja, man hat andere Wege gewählt, wie in Österreich üblich. Zurücktreten ist Oldstyle, deswegen haben wir halt andere Wege probiert, zur Seite zu treten, nach oben, nach unten, wohin, sie haben getreten in alle Richtungen. Ja. Genau. Ja, wo starten wir?
Starten wir vielleicht, also ihr werdet auch schon denken können, worüber wir sprechen wollen. Wir reden also über diese Regierungsumgestaltungen, muss man ja sagen. Der liebe Herr van der Bellen hat ja jetzt auch schon vom Angelobungs-Drive-In, glaube ich, hat er gesprochen in einer seiner vielen Ansprachen. Das wird heute unser Thema sein. Davor wollen wir aber nur kurz über die Steuerreform reden. Es gibt ja diese ökosoziale Steuerreform. die wurde beschlossen. Und ein Punkt davon ist, dass wir alle einen Ausgleich sozusagen bekommen werden dafür, dass eben CO2-Steuern eingehoben werden. Damit wird unter anderem der Treibstoff teurer, es wird aber auch Heizöl teurer durch das. Also alles, was mit einem hohen CO2-Ausstoß verbunden ist, soll einfach besteuert werden und dadurch wird es dann im Endeffekt für uns Endkonsumenten auch teurer.
Genau.
Aber um das abzufedern, wird es, je nachdem, wo man genau lebt, je nach Region, wird es bis zu 200 Euro Klimabonus
genau.
geben.
Genau, also man wohnt in Wien, da gibt es 130 Euro und 100, ja, abgestaffelt oder nur 100,
nur 100 genau. Ja.
Und abgestaffelt, je nachdem wie der öffentliche Verkehr. Und also da haben sie eine schöne Formel von Statistik Austria machen lassen, das im Bundeskanzleramt heute sitzt, by the way. Und da haben wir uns gedacht, also das ist ja nett, ne? Also wenn man Geld geschenkt bekommt, natürlich, wir haben es ja eingezahlt, also wir kriegen es halt wieder zurück. Aber da ist uns die Idee gekommen, wir sind doch weiter als Gesellschaft, als die Politik glaubt. Also die Politik will diese 200 Klimabonus oder diese 150, 180, was auch immer, ja, einfach zum Besänftigen der Gesellschaft, weil die sind noch nicht so weit, das heben die nicht, wenn jetzt da Einschnitte kommen. Wir zwei zumindest und auch unser Umfeld so ist durchaus der Meinung, wir sind so weit. Ja, und uns geht's gut, ja, Gott sei Dank geht's uns gut und das Geld ist richtig da angelegt, wo es gebraucht wird, sprich untere Einkommensgeschichten, absolut okay, ja, aber uns ist es vorkommen, das passt uns so nicht. Ja. Wir kriegen Geld, obwohl wir es nicht brauchen, für eine Sache, die eigentlich notwendig ist und die wir schon lange fordern. Und aus dem Punkt, aus dem Denken heraus, ist uns die Idee gekommen, warum macht man nicht was mit diesem Geld? Und da sind wir jetzt gerade dabei, so ein bisschen nachzudenken und Ideen zu sammeln auch. Was könnte man denn mit dem Geld machen? Idee wäre, wir probieren einen Art Fonds aufzubauen, irgendwo das Geld zu sammeln von Leuten, die auch so denken. Ne? Die sagen, okay, na, das Geld soll man für was Besseres verwenden als just for shopping. Ja, für das ist es da, ist eine Wirtschaftsförderung, nichts anderes. Sammeln wir das ein und machen was Gutes damit, auch Klimaschutzmäßiges. Ja. Wir können uns auch theoretisch Unterstützung für eben untere Einkommen oder was auch immer. Und da würden wir euch bitten, liebe Hörer, ihr seid reichlich und ihr habt sicher gute Ideen. Lasst uns doch eure Ideen diesbezüglich zukommen. Einerseits, was findet ihr da von dieser Idee? Wärt ihr auch dabei eventuell? Ja, dass man sagt, oder einen Teil, nur dieses Bonus, man muss ja nicht alles geben, aber einen Teil davon. Und was sollte man denn damit machen? Ja. Wir haben da auch Kontakte so zur Grünen Partei durch Bekanntschaft, Freundschaft, wo auch so ein Fonds, glaube ich, aufgelegt ist. Jetzt nicht speziell für den Klimabonus, aber so generell, dass man einfach vermehrt nur Dinge macht. Ob man es da einfließen lässt, wäre eine Möglichkeit, oder man probiert selber da was zu machen. Also da würden wir euch bitten, bitte schreibt uns, lasst uns die Ideen zukommen, was haltet ihr auch davon? Ist es ein kompletter Scheiß? Kann auch sein, ne? Dass es halt aus unserer Bubble her ja Sinn macht, aber vielleicht doch nicht. Ja. Lasst uns da Ideen zukommen, das wäre wirklich toll.
Ja, ich glaube auch, also das ist wirklich etwas, es gibt sicher sehr viele Menschen, die das leider auch brauchen werden, ja, das Geld, und sehr dankbar sind.
Aber die könnten von mir aus auch mehr bekommen und dafür ich nichts. Ja, also das wäre absolut okay für mich. Ich habe da auch keine Neiddebatte im Kopf. Überhaupt nicht, weil ich sehe ja den Sinn dahinter und ja, wie gesagt, ich vergönne jedem einmal prinzipiell alles und Leute, die wirklich eng haben mit dem Einkommen, mit einem Auskommen, mit dem Einkommen sozusagen, ja, die zu unterstützen, das ist absolut wichtig, um den sozialen Frieden zu gewährleisten. Ja. Aber ich glaube, es gibt relativ viele, die jetzt das nicht notwendig haben. Und vielleicht kann man da was Sinnvolles machen. Auch, es geht auch mittlerweile zum Beispiel in Tirol, ich glaube, es geht aber auch woanders, dass man sich Anteile an einer Solarkraftwerk kauft als Einzelperson oder als in dem Fall dann Fonds oder wie auch immer, dass man Anteile an einer Solarkraftwerk hat und damit auch wieder neu Sachen lukriert, theoretisch, und auch das könnte man wieder investieren. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber wie gesagt, wir haben halt den Einblick in unsere kleine Welt, aber vielleicht habt ihr noch ganz andere gute Ideen. Das würde uns sehr freuen.
Genau, also wenn euch was einfällt, schickt es uns. Aber damit kommen wir zum eigentlichen Thema.
Jetzt geht's richtig los.
Was ist passiert?
Es ist schon wieder was passiert.
Ja, so wie der Herr Van der Bellen immer dann in seinen Ansprachen sagt, Sie fragen sich sicher, was ist jetzt schon wieder passiert?
Mhm. Ich hab das vorher schon als scherzhaft gesagt, das war quasi Wolf Haas-mäßig, da ist schon wieder was passiert. Und gerade das hat er gesagt, der VDB, sie finden es super. Er nimmt es echt sehr, sehr schön auf und überdramatisiert nicht, aber er sagt auch immer ganz klar, okay, die Verfassung, wir haben ja darüber geredet, wie die Verfassung aufgebaut ist und wie ausgeklügelt die ist. Und die hat tatsächlich auch für diesen Wahnsinn, den wir da gerade erlebt haben, eine Lösung.
Ja,
das ist super. Also das ist
super.
Unser Präsident, sehr schön.
Der macht es super. Gut, begonnen hat alles am 6. Oktober. Mhm. Und da hat es eine Hausdurchsuchung gegeben. Bundeskanzleramt, dem Finanzministerium, was ja schon einmal außergewöhnlich ist. Wenn man sich denkt, dass diesen Institutionen, wo ja immer alles nur rechtschaffene Menschen arbeiten eigentlich, da arbeiten sicher auch rechtschaffende Menschen, aber ja, eben
muss so sein,
nicht mehr, ja. Nur, sondern eben dort hat es eine Hausdurchsuchung gegeben durch die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Sie waren auch in der Parteizentrale der ÖVP. Mhm. Das muss auch irgendwie schon bekannt gewesen sein, weil einige Tage davor hat es eine aufgeregte Pressekonferenz gegeben.
Ja, sehr seltsame Geschichte, ja.
Der ÖVP, in der also gesagt wurde von der ÖVP.
Von der Frau Gabriele Schwarz.
Ja, also hallo, hallo, wir haben gehört, es wird Hausdurchsuchungen geben, aber ihr braucht es nicht kommen. Wir haben alles schon gelöscht.
Es ist nichts mehr da. Sie haben nachgeschaut, es ist nichts mehr da. Das ist wirklich absurd gewesen. Und warum haben Sie diese Pressekonferenz gemacht? Weil Sie schon so viele Anfragen von Journalisten bekommen haben, ob diese Hausdurchsuchungen schon erledigt sind. Es haben allerdings die Pressevertreter alle sehr verwundert und haben gesagt, nein, wir haben nichts davon gewusst, beziehungsweise wir haben noch nie nachgefragt, und das haben quer durch alle Journalisten im Prinzip gesagt, also das ist eine reine Show gewesen, die haben gewusst, da kommt was, sie haben aber nicht gewusst, was kommt, und haben im Zuge dessen probiert, alle nochmal darauf hinzuweisen, bitte alles zu löschen. Hat nicht so gut funktioniert, wieder mal, also das mit den Backups löschen, das ist wirklich ein Problem in der ÖVP, wie es scheint. Ich bin sehr stolz, wenn man Backups macht, finde ich ja super, also als IT-Mensch ein bisschen, aber man hat halt, ja, die Löschversuche waren nicht erfolgreich, ja, und so ist es losgegangen, ja, mit dieser Pressekonferenz. Und dann haben wir alle schon ein bisschen gedacht, oh, was kommt jetzt da? Und es ist gekommen.
Genau, es ist die Hausdurchsuchung gekommen. Und die kommt ja nicht einfach so grundlos, sondern es gibt also den Verdacht von der WKStA, ausgelöst durch Chats eben, die bei Thomas Schmidt gefunden worden sind. Mhm. Ihr als Hörer kennt natürlich den Thomas Schmidt. Er war ÖBAG-Chef, ein Getreuer, ein Prätorianer.
Prätorianer, ja.
Des Sebastian Kurz. Und bei dem hat man ja 300.000 Chatnachrichten gefunden.
Mhm. Wovon man ein Drittel erst ausgewertet hat.
Genau, und aus diesen Chatnachrichten ist hervorgegangen oder wird jetzt angenommen, mutmaßlich.
Mutmaßlich, immer noch.
Mutmaßlich, immer alles mutmaßlich. Dass also die ÖVP 2017, und da war ja Sebastian Kurz noch nicht der ÖVP-Messias. Zudem ist er ja erst
genau,
geworden.
Da war noch der Heilige Geist ein bisschen.
Ganz genau. Mhm. Und damals hat er also begonnen, dieses Projekt Ballhausplatz. Das war also das für die ÖVP in Person Sebastian Kurz, das Kanzleramt wieder zurückzuerobern. Und dazu hat man, wie wir jetzt mutmaßlich wissen, keine Werkzeuge gescheut, muss man mal sagen.
Richtig.
Also da war wirklich alles recht, muss man jetzt leider so sagen. Und sie haben unter anderem, war damals eben noch mit der Lena, der Chef der ÖVP. Und den hat man jetzt erst einmal wegbekommen müssen, damit dann Sebastian Kurz der Messias der ÖVP werden kann. Und wie macht man das? Naja, man stellt es so dar in der Öffentlichkeit, dass das Volk froh wäre, wenn Sebastian Kurz Chef der ÖVP ist, dann wählen sie die ÖVP auch wieder in Scharen.
Ja, natürlich.
Der Mitterlehner, der muss weg.
Verlierer wählt keiner, also muss man eine Gewinneralternative geben. Normalerweise macht man das mit der anderen Partei gegenüber den Konkurrenten, aber nein, man macht das jetzt in dem Fall in der ÖVP auch innerhalb der Partei, wo man einfach klar so den Eindruck erweckt hat, durch eben Umfragen, die in Österreich erschienen sind, dass es einfach eine blöde Idee ist, den Mitterlehner weiter zu unterstützen und den Kurz, eigentlich muss man den Kurz zum Kaiser machen.
Man muss kurz dazu sagen, wenn du sagst Österreich, nicht im Land Österreich, nein, in der Zeitung Österreich. Genau, Österreich. Genau.
Ich glaube, wir sollten das Land umbenennen, weil das ist verbrannt. Ja. Der Name Österreich ist, glaube ich, jetzt schon erledigt.
Nennen wir uns um in Krone.
Ja, genau.
Also in der Zeitung Österreich, das ist ein, eine Zeitung, eine Tageszeitung der Fellner Brüder. Mhm. Und in dieser Zeitung sind eben diese Umfragen erschienen. Ganz eindeutiges Ergebnis der Umfragen wäre, Sebastian Kurz, Chef der ÖVP, würden alle Menschen die ÖVP wieder lieben und sie wieder wählen. Was bezweckt man mit solchen Umfragen? Ja, natürlich, dass auch in der ÖVP diese Diskussionen beginnen. Und dann gerade die in der ÖVP sehr mächtigen Landeshauptmänner dann auch zum Nachdenken kommen und sagen, okay, wir wollen also diesen Gewinner, Sebastian Kurz, damit muss Reinhold Mitterlehner gehen, Sebastian Kurz wird es und wir werden wieder blühende Zeiten haben, es wird Wein und Honig fließen und wir werden wieder den Kanzler stellen und wieder die Macht im Land haben.
Genau, und gerade in einer Partei wie der ÖVP, die extrem Umfragen, auf die Umfragen schielt und sobald es zu tief geht, das haben wir jetzt gerade wieder gesehen und da sind sie sehr verlässlich, die ÖVP, sobald es zu tief geht, kicken sie raus. Ja, das war bei allen Kanzler und Vizekanzler in der ÖVP war das so. Zuerst waren sie die Heroes und kaum sind sie unter 25%, spätestens dann sind sie rausgeflogen. Und da, das haben wir auch schon in unserem Podcast mehrfach dann auch probiert aufzuzeigen, die Rolle von Herrn Sobotka zum Beispiel, der Bulldog war, ja, der hat einfach den Mitterlehner und die ganze Koalition damals, die große Koalition, einfach zerstört. Ja, der hat Streit reingebracht. Sie haben auch immer von Streitereien gesprochen, die es aber eigentlich so nicht gegeben hat. Der Hintergrund war einfach das, dass das der Plan A vom Herrn Kern zu gut war für die ÖVP. Ihre Aussagen, ja, also nicht meine Bewertung, sondern das ist die Aussage von Kurz und Co. in den Chats auch, ja, dass das zu gut ist, was da kommt. Und damit sinken die Chancen vom Herrn Kurz als Messias, sondern dann wäre es der Herr Kern gewesen. Und damit haben wir das zerstört, haben sie das zerstören müssen. Ja. Und was dann noch dazu kommt, mal erfunden, diese ganzen Geschichten, wo wir jetzt noch hinkommen mit Inseraten und so weiter, ja, was da noch reinkommt, das hat die SPÖ ja erfunden. Der Herr Kern hat es probiert, zumindest sehr zu reduzieren, zumindest im Bund. Ne. Auf Länderebene gibt es dann aber ganz extreme Ausreißer. Aber der hat quasi diese Inserate sehr stark reduziert und damit hat er sich automatisch natürlich mit den Verlagen angelegt, ja, mit der Krone und eben Österreich und so weiter. Die waren da angepisst und in dieses Angepisstsein der Verlage ist dann auch der Herr Kurz gestoßen und hat das im Prinzip ausgenutzt. Ja. Und das ist dann eigentlich der Punkt, was jetzt wirklich rechtlich auch das Problem ist. Das eine, ja, das ist politische Arbeit, das war wahrscheinlich wirklich immer schon so, ja, nicht so öffentlich und in den Chatnachrichten. Aber an sich, diese Intrigen und so, ja, das, glaube ich, ist jetzt nicht ganz neu. Was allerdings neu war und rechtlich schwierig, beziehungsweise das wird noch geklärt werden, ist das gewesen, dass diese Inserate, die dann geschalten worden sind, und auch diese Umfragen vor allem, die Umfragen, die in Auftrag gegeben worden sind, sind aus dem Steuertopf bezahlt worden. Die sind aus dem Finanzministerium gezahlt worden für die ÖVP. Also im Prinzip nicht einmal für die ÖVP, sondern für den Herrn Kurz und sein Team. Und das ist natürlich das, was rechtlich jetzt wirklich schwierig ist. Das andere ist moralisch schwierig. Aber das ist das, was rechtlich schwierig ist und warum es meines Erachtens, das war der letzte Punkt, was dem Herrn Kurz den Kopf gekostet hat. Alles andere, glaube ich, hätte ausgesetzt. Aber das war zu viel des Guten.
Ja, also eben wie du sagst, wir haben das quasi selber gezahlt, gefälschte Umfragen. Das ist nämlich der Clou dahinter. Diese Umfragen sind erschienen in der Zeitung Österreich, geben also ein Bild, ja, Sebastian Kurz muss jetzt Kanzler werden, dann ist alles wieder gut in der ÖVP-Welt. Jedoch haben die nicht gestimmt. Also es hat schon Umfragen gegeben durch ein Meinungsforschungsinstitut. Das hat die Frau Beinscher gemacht, diese Umfragen. Und bei Umfragen, da vielleicht ein kurzer Exkurs zu Umfragen. Umfragen, die stimmen ja nie 1:1 mit der tatsächlichen Meinung in der Bevölkerung. Die spiegeln das ja nie wieder, weil da müsst ihr 9 Millionen Menschen fragen.
Genau, das ist Statistik.
Also es ist einfach nur, ich habe eine Grundmenge an Befragten und aus dieser Grundmenge, die möglichst heterogen ist, also ich habe junge Menschen, alte Menschen, ich habe Angestellte, ich habe Arbeiter, ich habe Einkommensschwache, Einkommensstarke und so weiter.
Die Gesellschaft abbildet, so gut wie möglich.
Genau, ich soll es abbilden. Ich soll da nicht nur 10 Menschen befragen, sondern also ich sage ungefähr so 1000, das ist dann schon einmal eine Nenngröße, okay, also umso mehr, umso besser genau, natürlich.
Je weniger, desto größer ist der Fehlerbalken.
Ist der Fehler, ganz genau, diese Schwankungsbreite. Und so sagt man, also sollten diese Umfragen gestaltet sein. Und aus dem rechnet man dann wieder hoch. Wir kennen das ja von Wahlen auch, da werden ja davor Menschen befragt. Und dann sagt man ja, okay, so sind jetzt eben genau, die so könnte diese Wahl dann ausgehen. Wissen tun wir es dann immer erst danach. Und da muss man einfach auch sich das immer, schaut euch einmal so eine Umfrage an, egal worum es geht, es wird immer dabei stehen, N ist gleich N, das ist also diese Größe, das sind die Befragten.
Genau.
Schaut euch auch an, wie wurde die Umfrage gemacht? Wurde sie nur online gemacht? Wurde sie telefonisch gemacht? Wurde beides gemischt sozusagen? Weil, wenn wir uns das anschauen, wenn es telefonische Umfragen sind, die passieren zum Teil nur noch bei Festnetz. Mhm. Wer hat denn Festnetz noch? Also, ich habe keins. Ich kenne auch kaum Menschen, die Festnetz haben. Also
schließt man sehr viele Leute schon mal aus.
Genau, wenn man es nur online macht, schließt man auch wieder viele Menschen aus.
Vor allem ältere Personen sind dann wieder weg und deswegen ist so eine Mischung sinnvoll.
Ja, ganz genau, also schaut euch das an. Und schaut euch auch, und das ist auch ganz wichtig, und deshalb komme ich jetzt zu dem auch, die Schwankungsbreite an. Das heißt, wenn wir eine Umfrage haben und wir sagen, 10% stimmen einer Aussage zu, zum Beispiel. Und ich habe eine Schwankungsbreite von 5%, dann könnte das auch bedeuten, dass nur 5% zustimmen. Oder nur, oder 15.
Genau.
Was ja doch dann wieder eine ganz andere Aussage ist. Und genau das jetzt, das mit der Schwankungsbreite, das hat sich die ÖVP gemeinsam mit der Frau Beinschab und auch mit der Frau Karmasin, kennt ihr vielleicht, die war mal Ministerin bei uns, Familienministerin. Das haben sie sich zugute, also das haben sie genützt.
Ja. Das ist dieses Beinschab-Tool, was man hört. Also das ist jetzt kein richtiges Werkzeug, sondern das ist das Werkzeug sozusagen, sie haben diese Frau im Boot, diese Frau macht Umfragen, frisiert sie eben genau in dieser Schwankungsbreite. Ja? Sie sagt eben, wie in deinem Beispiel, es sind für Mitterlehnen nur quasi diese 5, also die untere Grenze und beim Kurz quasi war es die obere Grenze. Und damit war dieser Unterschied riesig, der in Wahrheit viel kleiner war. Es war durchaus so. Ja, also auch in dieser Zeit war der Mitterlehner weniger beliebt als der Kurz. Das hat schon gestimmt, aber der Unterschied waren wenige Prozent. Und das ist Schwankungsbreite sowieso. Also die Umfragen sind nicht ganz genau. Also es kann man ein paar Prozent auf und ab, das kann man nicht genau sagen. Ja. Aber diese Deutung sozusagen dieser Statistik hat dazu geführt, dass die Stimmung umgeschlagen hat. Dass sie sich, ja, na sicher, wir brauchen den Kurz, da geht was weiter, ja, das ist der neue Kaiser, das ist der neue Messias und auch, glaube ich, so ist es, ähnlich ist es geschrieben worden, sogar in Österreich auf der Titelseite. Und genau das ist eben das Problem in der ganzen Geschichte. Ja. Und eben nicht nur diese Manipulation, das ist schon ein Riesenproblem, ja. Aber eben, dass diese Sachen auch noch aus dem Steuertopf bezahlt worden sind. Und das ist dann endgültig das, was eben rechtlich durchschlägt. Und da sieht man auch die Gefährlichkeit, wenn man Statistiken macht und liest, aber nicht ganz versteht. Und das unterstelle ich einmal sehr, sehr vielen, also 80% der Bevölkerung unterstelle ich, sie können Statistiken nicht lesen. Die ganze Welt besteht aus Statistik, sei es Inflation, sei es Umfragen, sei es Wahlbefragungen und. Alles ist Statistik. Aber man versteht sie nicht. Ja, das, also da haben wir meines Erachtens einen Riesenaufruf an einen neuen Bildungsminister jetzt wieder. Ja. Da gehört viel mehr Bildung draufgeworfen. Ja. Die Leute müssen verstehen, und das ist auch gar nicht so schwierig. Ja, also ich mache in meinem Job sehr viel Statistiken und erkläre auch Leuten Statistik. Und ich sage mal, die Grundbegriffe, dass man es aber prinzipiell versteht, in einer Stunde hat man das die Leute durchaus erklärt. Wo liegen denn die Probleme in so Statistiken? Genau diese Schwankungsbreite. Die Stichprobengröße, in dem Fall dieses N, wie viele haben wir befragt? Das ist ganz eine essentielle Zahl und deswegen muss sie in Österreich auch immer dargestellt sein. Auch der Fehlerbalken muss dargestellt sein, plus, minus, so und so. In Deutschland zum Beispiel ist das nicht so, was mich immer wieder wundert. Bei Wahlbefragungen und so steht das eben nicht da, was ich echt schwierig finde. aber eine glaubwürdige Statistik hat immer diese Zahlen da. Und ich bin mir sehr sicher, dass das in Österreich, also in der Zeitung Österreich, so nicht dargestellt war. Sondern das waren Balken, die sind da schon als fix. Und das ist immer schon ein Indiz, dass Statistik in Richtung Fälschung geht, wenn sowas nicht dasteht. Weil man kann es dann nicht mehr interpretieren. Und das hat wiederum, das Verständnis in der Bevölkerung ist nicht da. Auch die selbst Politiker verstehen Statistiken nicht. Das sieht man auch gerade in Richtung Corona, was da los ist. Ja, dass Leute sich die Statistiken eben hindrehen, wie sie sie gerade sehen wollen. Diese Kennzahl geht nach unten, dann suchen wir die aus. Die andere geht nach oben, ja, das interessiert mich dabei nicht. So wie das die ganze Zeit in den letzten Jahren war jetzt. Da sieht man, das verstehen die Leute nicht. Aber sie arbeiten damit. Und dieses Problem hat der Herr Kurz mit seinem Team perfekt ausgenutzt. Ja, und da sind natürlich diese Spin-Doktoren wie der Herr Fleischmann und Co., über die haben wir ja auch alle schon mehrfach gesprochen. Das ganze Team vom Kurz, die sind da spezialisiert drauf. Das ist ja Marketingagentur und nichts anderes. Ja, die haben diese Lücke in der Bildung sozusagen perfekt ausgenutzt. Wie, zacher Vergleich, ja, aber wie auch früher schon die Faschisten, haben genau das Gleiche gemacht. Halt mit Medien. Damals sind Kino und so weiter, Filme, das ist neu gewesen. Ja, das ist ein neues Medium gewesen, auch die Wochenschau und diese Geschichten. Und haben perfekt verstanden, dieses noch nicht wissen, wie Medien funktionieren, weil es neu war für die Gesellschaft, perfekt auszunutzen für ihre Zwecke. Und in dem Sinne hat das der Herr Kurz genauso gemacht, halt mit der Statistik. Interessante Parallele. Wie gesagt, ist das der heftige Vergleich und man darf das natürlich nicht so in einen Topf werfen. Wobei Grundzüge sehe ich tatsächlich, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, einerseits mafiöse Grundzüge in der ÖVP, deswegen ist auch die ÖVP als Gesamtes angeklagt. Da bin ich noch sehr gespannt, das wird wahrscheinlich irgendwann mal fallen lassen werden. Aber die gesamte ÖVP ist im Prinzip als Mafiaverein angeklagt. Ja. Und genau da sehe ich durchaus Parallelen zum faschistischen System vor langer Zeit. Gott sei Dank nicht in der Gewalt und so, ja. Aber es gibt da Parallelen. Ja. Und Gott sei Dank haben wir das durch unsere Verfassung und die Justiz vor allem. Ja. Frau Sadic, das war, wie wir es schon angekündigt haben, das Schlagen vom Herrn Pilnacek war für mich der Schlüssel zu dem Ganzen. Das war die wichtigste Tat, die Grünen gemacht haben, aus meiner Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade was du jetzt sagst schon mit Herrn Pilnacek, also es war einfach, glaube ich, sehr lange so, dass sehr vieles zugedeckt worden ist. Und jetzt hat eben die WKStA hier die Möglichkeit und die Mittel auch, eben wirklich das genau zu recherchieren. Da vielleicht ein Sidestep. Es hat ja sehr lang diesen Eurofighter-Prozess geben. Mhm. Und der ist dann irgendwann einmal einfach ausgelaufen, weil es alles verjährt war, weil es so lange gedauert hat. Und da war es so, da war ein einziger Beamter über Jahre mit dem beschäftigt. Und irgendwann hat man das dann weggenommen, weil das dann in so ein Chaos ausgeartet ist. Aber dieser arme Mensch hat einfach alleine tausende Seiten bearbeiten müssen.
Plus Berichte schreiben.
Pflicht hatte er schon, ja. Und weil das dann jetzt eben abgeschaffen worden ist, sind da Ressourcen frei worden in der WKStA und deshalb kann sowas jetzt auch aufkommen.
Genau. Und da ist eben auch der Satz zu Eurofighter, ist der Satz gefallen, der schlagt es vom Herrn Pilnacek, was sie auch dann haben. Und das haben sie in sehr vielen Bereichen dann. Und seit er eben nicht mehr im Justizministerium der Oberaufseher sozusagen ist, auf einmal kommen die Sachen auf. Und das war auch, glaube ich, das habe ich auch im Podcast mehrfach schon gesagt, weil es eben jetzt aufkommt, schaut es schlimm aus, aber da sieht man, das funktioniert jetzt wieder, das Justizsystem. Und vorher hat es eben nicht mehr so funktioniert, weil der Herr Pilnacek da war. Und der hat auch vom Putsch gesprochen in seinen SMS, ja, in seinen Nachrichten zum Herrn Schmid. Und das war tatsächlich so. Ja. Aus seiner Sicht, aus seiner Weltsicht ist es tatsächlich ein Putsch gewesen. Sieht man jetzt erfolgreich. Aber die waren so in dieser Welt, in dieser Scheinwelt, in der sie da gelebt haben, wo sie alles dafür tun, dass der Herr Kurz der Messias bleibt und dass dieses System allmächtig wird. Das war das Ziel dahinter. Sie wollten die gesamte Macht wie ein Orban und Co. Da war die zentrale Figur für mich der Herr Pilnacek. Auch der Herr Fuchs, aber das kommt erst noch. Das haben wir auch, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, dass diese Nachrichten vom Herrn Fuchs, der Oberstaatsanwaltschaft bei Wien ist, glaube ich, oder? Der ist genauso, quasi hat auch Hausdurchsuchung und den haben sie auch Handys und so weiter abgenommen, aber die sind noch nicht ausgewertet. Also da kommt noch was. Und das ist eben für mich, wie gesagt, das der Hauptpunkt ist, dass der Herr Pilnacek weg war. Das war sehr, sehr wichtig.
Das war sehr auffällig, auf jeden Fall. Gut, also wir haben jetzt, wir wissen in der Vergangenheit, Projekt Ballhausplatz, ÖVP, also nicht ÖVP, sondern die türkise, die sich bildende türkise ÖVP, die NÖF, rund um Sebastian Kurz mit seinen Prätorianern, so haben sie sich selber genannt, haben also.
Wer waren denn die Prätorianer?
Die Prätorianer waren im alten Rom, wenn ich richtig das im Kopf habe. Das waren so die Kämpfer und die engste Riege um den Kaiser herum. Ach,
Geliebten und also da steckt vieles drin. Pun intended, naja. Genau, also das waren die engste Trupp, wie gesagt, vom Geliebten bis zum Kämpfer für Cäsar. Für die Cäsaren, aber im Prinzip für Cäsar. Und genau so haben sie sich gesehen. Also das ist nicht etwas, wie sie genannt werden, was man jetzt auch sagen könnte. Nein, so haben sie sich vom Inneren her gesehen. Und das zeigt für mich schon sehr viel, wie sie drauf waren und wie überheblich und in welchen Sphären die unterwegs waren. Also Kurz war Cäsar. Und was war Cäsar? Cäsar war nicht nur ein Kaiser, der erste Kaiser, deswegen Cäsar, Kaiser, ist der gleiche Wortstamm, sondern er war auch Gott. Er ist Julius, also Juli kommt von dem, dass er den Götterstatus hat und dementsprechend Gott ist. Und das ist das Selbstbild der ÖVP, der neuen ÖVP gewesen. Kurz ist Gott, er ist Cäsar, wir sind die Prätorianer, Schmied und Co., ja, Blümel, und wir wollen die gesamte Macht. Ja, das ist das Ballhausplatz-Projekt an sich. Das ist der Kern darin. Und da merkt man schon, wo in welches Fern die unterwegs waren. Mhm. Unfassbar nach wie vor.
Und Sie haben also jetzt diese Umfragen in die Zeitung Österreich bekommen, da muss man dazu sagen, da hat es ein Gegengeschäft gegeben. Also da hat man gesagt, bitte können wir diese Umfrage in Österreich abbilden. Dafür wurden dann Inserate in der Zeitung Österreich geschalten, aber jetzt nicht Inserate, wo der Herr Kurz oben ist und sagt, hallo, ich bin so ein neuer Kaiser, sondern wiederum von der Regierung eigentlich. Das heißt, wir haben das dann wiederum bezahlt. Genau. Weil in Österreich einfach diese gesamte Medienförderung und diese Inseratenförderung ein unendlicher Sumpf ist, genau. Wie du davor schon gesagt hast.
Medienförderung viel zu wenig. Ja, da gibt es nur ein paar Millionen, die auf Kriterien basiert, auf Qualitätskriterien. Da kommt ein Standard, ein Falter und bekommen sie alle ein bisschen was. Ja, ein paar hunderttausend bis Millionen. Aber im Vergleich dazu ist eben die Inseratengeschichte, die ohne Kontrolle stattfindet. Da gibt es keine Kriterien, sondern das kann jedes Ministerium für sich machen. Da reden wir von mehreren hundert Millionen Euro. Und bei der Medienförderung an sich sind es ein paar 10 Millionen. Und das ist genau diese Diskrepanz, die der Herr Faymann angefangen hat. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Der Herr Faymann hat damit angefangen, mit dieser Inseratengeschichte. Er hat dieses andere, quasi das mit den Umfragen hat er so, zumindest wissen wir es nicht, hat das nicht gemacht. Aber das hat er erfunden. Der Herr Kurz hat das gesehen und hat dieses System perfektioniert. Und hat da dann auch mit dem Herrn Fellner einen perfekten Mitspieler gefunden. Der ist ja wirklich, der verklagt gerne, deswegen passen wir es sehr auf. Aber der geht eh bald in den Häfen, wie es ausschaut. So. Der ist schon sehr dicht dran am Häfen.
Mutmaßlich.
Ja, das ist nicht mutmaßlich. Der ist vor Gericht schon. Aber auf jeden Fall, der hat von Erpressungen in Richtung Firmen, aber auch Richtung Politik und so weiter, hat er quasi wie Mafia, ne? Also quasi wäre ja doch schön um deine Firma, ja? Zahl mal doch ein Inserat, sonst schreibe ich der Firma nieder. Und das hat er gemacht. Deswegen hat sich auch lang keiner darüber reden traut. Auch die ganzen Journalisten haben genau dieses Verhalten gesehen und haben auch schon lange gewarnt. Auch wir haben das schon mehrfach gebracht, was da so abgeht. Und ist halt dann einfach ignoriert worden bis zu diesem Oktober.
Genau, also so, das ist die Vorgeschichte, um das geht es eigentlich jetzt. Also da geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, okay, der Kurz ist der ÖVP-Messias geworden und das ist jetzt blöde Geschichte und das wollen wir nicht, den wollen wir wegkriegen. Überhaupt nicht, sondern es geht genau um diese Inseratengeschäfte, die eben hier, wo mutmaßlich mit Steuergeld, muss man sagen, Umfragen, die Schaltung der Umfragen in einer Zeitung gekauft worden sind.
Und gefälscht
worden sind mit unserem Geld. Es hat damals genützt. Es ist Reinhold Mitterlehner dann abgelöst worden in der ÖVP durch Sebastian Kurz. Sebastian Kurz hat in der ÖVP jegliche Vollmachten bekommen. In den letzten Wochen, wo jetzt das alles aufkommen ist, war immer bei mir so das Bild von einem Parasiten, der sich aus dem Inneren heraus irgendwie im Körper so verbreitet. Und so irgendwie kommt mir das vor, was eben die Riege um den Sebastian Kurz, mit dem Sebastian Kurz an der Spitze, mit der ÖVP gemacht haben. Die haben es also total übernommen. Alle seine Freunde sind da an die Macht gekommen. Er hat auswählen dürfen, wer wo auf welcher Liste oben steht für Wahlen. Die Landeshauptmänner und Frauen, die so lange die Macht hatten und auch die Bünde, das muss man ja verstehen in der ÖVP, dieses Machtgefüge, da gibt es also diese Landeshauptmänner, dann gibt es den Arbeiterbund, den Wirtschaftsbund und den Bauernbund, die auch ganz mächtig sind, diese Machtverhältnisse muss man immer austarieren, dass ja nicht jemand beleidigt ist und von hinten einem das Messer hineinsticht. Tirol zum Beispiel berühmt, die Nacht der langen Messer gegeben, in der also ein Landeshauptmann genau durch diese Bünde dann wieder abgesetzt wurde. Mhm. Also alle diese Machtverhältnisse sind irgendwie implodiert in der ÖVP und quasi als Sieger hervorgegangen ist Sebastian Kurz und seine Truppe.
Die Position, wo damals eben die ÖVP war, ist auch interessanterweise jetzt genau die, wo sie jetzt wieder sind. Ja, das kommen wir noch. Aber damals sind sie eben sehr weit in die Umfragen abgerutscht, weil genau dieses Bünde, dieses Machtgeflecht, das da herrscht, einfach die Leute auf die Nerven gegangen ist. Und deswegen auch in der Regierung wenig weitergegangen ist von dieser Seite. Und auch Streitereien deswegen passiert sind und deswegen sind sie in die Umfragen stark gesunken. Und deswegen haben sich die Landeshauptmänner dann darauf einlassen, der Kurz kriegt diese Vollmachten, der braucht uns nicht mehr rechtfertigen, sondern der kann machen, was er will. Und der hat dann auch Leute, alle seine Verbündeten, seine Prätorianer ausgesendet und hat sie auch den Landeshauptmännern ins Büro gesetzt. Ja, Büro, Vorstände und so weiter von den LHAs sind Kurzvertraute. Ja, und damit hat er sie in den Griff gehabt. Und noch dazu wird er durchaus Dinge wissen von bestimmten Landeshauptmännern. Ist auch eine Mutmaßung von mir, ja, aber der Herr Platter, unser Landeshauptmann, der war Innenminister. Und zwar in der Zeit der Eurofighter-Geschichte. Ja, da braucht man, glaube ich, nicht lang suchen, bis man was findet, wie man unter Druck setzt. Und so hat der Herr Kurz und sein Team das einfach mit allen so gemacht. Ja, der hat sie einkauft. Und dann hat er Wahlen gewonnen. Das ist natürlich das, was in der ÖVP am Ende zählt. Da ist keine Moral, da ist nicht die Bevölkerung. Das haben sie auch genauso gesagt. Also die leugnen das ja nicht einmal. Ne? Da stellt nicht die Bevölkerung oder irgendwas, die Zukunft, die Kinder. Ja, also immer sind die Kinder, aber nein, es zählt nur der Wahlerfolg. Und das ist natürlich auch ein Sittenbild der ÖVP.
Und gerade wenn du das sagst mit den Kindern, das war ja auch eine der Taktiken, damit man Mitterlehner quasi wegbekommt und Kurz das übernehmen kann und dann auch die Koalition, die damalige SPÖ-ÖVP-Koalition gesprengt wird, da war es also das Ansinnen gegeben, dass man die Nachmittagskinderbetreuung bezahlt. Was gerade vielen Frauen, die zum Beispiel Alleinverdiener sind, weil sie alleinerziehend sind, sehr viel geholfen hätte, weil so hätten die Kinder zum Beispiel im Kindergarten sein können und sie hätten arbeiten gehen können in der Zeit. Für das waren 1,5 Milliarden Euro, glaube ich, waren für das veranschlagt. Und das hat Sebastian Kurz, indem er LHs, also Landeshauptmänner, aufgestachelt hat gegen das, hat er hintertrieben. Und das ist auch nie gekommen. Der hat also 1,5 Milliarden Euro, die einer sehr, sehr guten Sache zugute gekommen wären.
Auch der Teil der ÖVP-Regierung, wie der Herr Schelling als Finanzminister und so weiter, zugestimmt haben.
Die waren dafür.
Weil sie gesehen haben, okay, das ist halt einfach gut.
Ja. Und das wurde nicht umgesetzt als reinem Machtkalkül. Richtig. Also solche Sachen, das muss man sich einfach einmal...
Das ist die moralische Seite der Geschichte.
Und so dieses, auch dieses Predigen des neuen Stils, den er dann immer gehabt hat, mit dem er ja auch groß geworden ist, oder diese neue ÖVP, die türkise groß geworden ist, da sieht man, das war kein neuer Stil. Im Gegenteil, das war alter Stil, aber halt verbessert.
Ja, so ist es. 2.0, ganz ÖVP genau. 2.0, mit denselben moralischen Verfehlungen. Und genau das hat der Herr Kurz perfekt für sich ausgenutzt und wie gesagt, ist über Leichen gegangen an sich. Ja. Und das über Leichen gehen haben wir auch in den letzten 2 Jahren gesehen. Weil er hat so viele Leute geopfert für Wahlgeschichten, hier Oberösterreichwahl. Diese Welle, was wir jetzt haben, ein Großteil davon geht auf die Oberösterreichwahl zurück. Also da zählen keine Menschenleben. Ja. Und das ist der Stil des Herrn Kurz gewesen, immer schon. Und zu diesem Stil haben auch die LHs zugestimmt. Das haben die ja gewusst. Das ist ja nicht, der ist so. Nein, das haben die gewusst. Sie haben zugestimmt, weil er gewonnen hat. Und das muss man auch den Landeshauptmännern noch irgendwann einmal vorwerfen und die Rechnung schicken diesbezüglich. Ich befürchte, das wird nicht passieren, weil die Leute wählen dann am Ende doch wieder dasselbe Scheiß. Aber die waren Teil des Ganzen. Die haben sich jetzt so wieder herausgerudert sozusagen aus diesem Sumpf. Probieren sie zumindest. Aber sie sind Teil des Ganzen gewesen. Sie haben auch mitgespielt bei den gesamten Flüchtlingsgeschichten, ne, dass man Moria und Co., dass man das evakuiert und na. Da waren sogar die unteren Stationen sozusagen der ÖVP, Landesräte und so weiter, die waren durchaus für das, dass man Leute aufnimmt und haben sich sehr aufgeregt über diese Haltung des nichtchristlichen Werte. Ja. Aber die LHs waren immer hinter dem Kurz, weil er sie absolut unter Kontrolle hat. Aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, da glaube ich, spielen viele Sachen ein, aber unter anderem sicher Druckmittel. Zum anderen reicht wahrscheinlich auch schon ein Wahlerfolg. Aber so funktioniert die ÖVP und die ÖVP 2.0 hat noch viel mehr in das reingehaut, besser verkauft. Ja, Marketing haben sie ausgetauscht, aber sonst haben sie nichts ausgetauscht. Das war so die Herangehensweise der Voraussetzungen.
Genau, und wie gesagt, also er hat dann die ÖVP übernommen, er hat dann die Wahlen gewonnen. Wir wissen dann alle, dann ist Ibiza passiert. Und dann hat es wieder Wahlen gegeben, er ist wieder Bundeskanzler geworden, also wieder die stärkste Partei.
Hat sich immer als Opfer dargestellt.
Ganz genau, alle anderen sind böse, nur er ist der gute Messias. Und dann ist er in die Regierung eingetreten, am 1. Jänner 2020 mit den Grünen. Und dann ist Corona gekommen, was auch immer da, ob das jetzt gut war oder schlechtes Management, das sollte nicht Inhalt von diesem Podcast jetzt da hier sein. Auf jeden Fall, jetzt sind wir zurück am 6. Oktober. Dö, weg heißt der, reitet ein. Nein, reiten geht ja nicht, weil der Kickerl nie seine Pfeile bekommen hat. Sind also im Bundeskanzleramt, in der ÖVP-Zentrale und im Finanzministerium, um eine Hausdurchsuchung zu machen. Und am nächsten Tag ist eben auch bekannt worden, warum die da alle eingelaufen sind. Und zwar eben genau aus diesen Gründen, die wir jetzt da dargelegt haben.
Genau, das ist eben aus den Chatnachrichten von Herrn Schmid hervorgegangen. Wie gesagt, wir reden nur über ein Drittel der Chatnachrichten von Herrn Schmid bisher. Alles andere kommt erst noch. Ja, auch das, was sie bei der ÖVP und so weiter sichergestellt haben, das kommt erst noch. Aber da ist eindeutig eben hervorgegangen, da gibt es einen Anfangsverdacht. Wie gesagt, das ist Unschuldvermutung, klar, mal Unwort des Jahres. Aber da ist schon mal drin, es liegt nahe, dass da was passiert ist. Ja, und obwohl da keiner mehr irgendjemand kennt, weil den Schmid kennt keiner mehr, wenn man so die Interviews jetzt anschaut von Herrn Blümel und Co., niemand kennt diesen Herrn Schmid, denn da haben sie alle nie getroffen. Aber ja, anscheinend war er dann doch wichtiger, wie gedacht. Ja.
Richtig, also da ist erst die, hat SMS geschrieben eben mit Sebastian Kurz, wo es um diese Umfragen gegangen ist, wo er genau das erklärt hat mit der Schwankungsbreite, worüber wir davor gesprochen haben, dass er da jetzt was hingedreht hat. Er hat Kommunikation gegeben mit der Frau Beinschab, es hat Kommunikation gegeben mit den Fellner-Brüdern, wie man jetzt die Umfragen hineinbringen kann und so weiter. Also aus diesen Chatnachrichten hat sich der Verdacht, der Anfangsverdacht ergeben, Hausdurchsuchung. Dann am 8. Oktober, es war Freitag, sind wir beide gemütlich zu Hause gesessen, haben Zeit im Bild geschaut und plötzlich hatte Sebastian Kurz diese Zeit im Bild übernommen. Es war eine aufgeregte Ansage der Zeit im Bild-Moderatoren. Derek Leitner hat sicher wieder nur vor sich hingestottert und hat gesagt, Pressekonferenz, Sebastian Kurz. Und wir sind schon Sekt eingekühlt, alles, haben uns gefreut, jetzt wird er, nein, nicht gefreut. Also wir haben gedacht, er wird jetzt zurücktreten.
Ja, bei uns hat sich das Ibiza-Gefühl wieder aus dem Bauch heraufgestiegen, ja, aber.
Wir haben schon gedacht, es ist wieder Song-Contest auch, das war bei Ibiza. Aber nein, er wollte uns nur an diesem Freitag erzählen, welch Opferlamm er nicht ist und wie gemein nicht alle zu ihm sind. Und das ist ja wirklich eine Frechheit. Und diese psychische Belastung und diese Hausdurchsuchung. Und er hat auch nichts gemacht und er hat nichts gewusst. Und wenn das Leute für ihn gemacht haben, dann sind die selber blöd. Er weiß davon gar nichts.
Als Begünstigter weiß man oft nicht, dass man begünstigt ist. Leute machen einfach freiwillig solche Systeme für einen. Da bin ich mal gespannt, ob das für mich jemand irgendwann macht. Ich hoffe, schauen wir mal, bin mal gespannt.
Schauen wir mal. Ja, das war so, hat uns dann alle verdutzt zurückgelassen.
Ja.
In der Zeit im Bild ist sonst nichts mehr passiert. Das war der 8. Oktober.
Genau. Also er wollte nur sagen, dass er arm ist. Ein ganz genau. armer Hegel, wie man uns sagt, und gute Nacht.
Und dann hat er 9. Oktober, der Samstag, einen Tag drauf. Und dann ist wieder eine Pressekonferenz gegeben. Und auf dieser Pressekonferenz hat er dann, obwohl er uns einen Tag davor noch gesagt hat, er ist nur arm und alle sind gemein und er hat nichts falsch gemacht, an diesem 9. Oktober hat er uns dann darüber informiert, dass er zur Seite treten
wird. Zur Seite treten, ja, genau so. Also der Rücktritt, das ist undenkbar, weil Gott kann nicht zurücktreten. Ne?
Da kann nur geopfert werden.
Richtig, und deswegen Step Side. Ja, ist wie so ein Tanz, ne? Seitlich treten und nach vorne und nach hinten. Ja, aber er für Österreich hat er das gemacht. Ne? Weil, nicht, weil er irgendwie ein Problem hat, sondern nein, er macht das für Österreich, um Schaden von Österreich abzuwenden. Aber davor sind auch noch viele Dinge passiert, ja, also im Hintergrund, bevor er zur Seite getreten ist. Und zwar haben die Grünen dann irgendwann gesagt, da haben sie gelernt, wie Regieren funktioniert. Wie Macht funktioniert, das muss man ihnen lassen. Sie haben ein bisschen braucht, aber das haben sie dann echt gut gemacht. Ich glaube, sie haben selber überrascht, dass das so funktioniert hat. Dass sie gesagt haben, das ist jetzt nicht mehr tragbar mit dem Herrn Kurz. Sie haben nicht gesagt, Neuwahlen oder irgendwie geht gar nicht mehr, sondern nein, mit ihm geht es jetzt einfach nicht mehr, weil er nur noch in den Medien ist, nur noch rechtfertigen muss. Er kann nicht mehr regieren. Und das haben sie zuerst abgelehnt, dann haben sie eine ganze Regierung, ÖVP-Seite, hat einen Brief aufgesetzt, alle unterschrieben, sie treten alle zurück, wenn der Herr Kurz nicht mehr ist, es geht nur mit Herrn Kurz und sonst sind sie alle weg. Ja, einen Tag später war das dann eh wurscht. Ja, so sieht man auch schon wieder, wie viel so Unterschrift von einem Minister zählt. Glaubwürdigkeit, ja, sie haben alles zerschlagen, es gibt keine Glaubwürdigkeit in der ÖVP, weil sie unterschreiben einen Brief und einen Tag später ist es alles wurscht. Weil er sie gebeten hat, doch nicht das zu tun. Oder vielleicht sind auch die Landeshauptmänner dann draufgekommen, oha, wenn wir jetzt das nicht akzeptieren, dann werden wir aus der Regierung geschmissen, weil die anderen Parteien alle haben sich geeinigt. Und das war unterschrieben bereits. Das ist wirklich interessant. Sogar die FPÖ war mit im Boot. Sie haben alle quasi einen Koalitionsvertrag unterschrieben gegen die ÖVP, vergleichbar mit Israel, wo genau das ja passiert ist. In Ungarn passiert genau das. Auch in Polen wird genau das passieren. Gemeinsam gegen diesen Herrscher, gegen den Führer sozusagen. Genau das haben die LHs irgendwann verstanden. Und haben dem Herrn Kurz gesagt, du gehst jetzt zur Seite. Also eigentlich, sie haben gesagt, komm, dreh zurück. Er hat gesagt, nein, tu ich nicht, geh zur Seite. Damit die ÖVP in der Regierung bleibt. Weil was passiert denn, wenn sie nicht mehr in der Regierung sind? Dann kommen noch viel mehr Sachen auf und sie verlieren alle ihre über Jahrzehnte aufgebauten Scheinschaften, die sie haben. Die, gesagt, die sind seit wie vielen Jahren in der Regierung? 30 Jahren oder noch mehr, ja. Ist die ÖVP immer in der Regierung gewesen. Sprich, die haben wirklich Netzwerke da drinnen, die haben einfach Sachen aufgebaut. Und das will die ÖVP auf keinen Fall verlieren. Und die Landeshauptmänner haben das ganz klar gemacht. Und dementsprechend hat er müssen auf das einsteigen, was die Grünen gefordert haben. Er muss weg als Bundeskanzler. Und das ist er dann zur Seite ist er getreten. Er ist dann noch Clubobmann und Parteichef ist er geblieben. Aber er hat dann einen tollen Mann quasi zum neuen Kanzler erwählt und das ist der Herr Schallenberg. Ja, der Herr Schattenkanzler Schallenberg, wie er jetzt auch bewiesen hat. Ja, das ist auch das Wort des Jahres geworden, Schattenkanzler. Und an dem Tag, wo dieses Wort des Jahres gewählt worden ist, ist er als Schattenkanzler zurückgetreten. Hat damit bewiesen, dass er Schattenkanzler war. Es ist schon sehr...
Aber war nicht der Kurz der Schattenkanzler und der Schallenberg seine Marionette?
Ja, das Gesamte stimmt. So, ja. Ja, genau, stimmt. Ja, ja, okay, genau. Also er war halt die Marionette des Schattenkanzler Kurz und genau mit diesem Schritt hat er bewiesen, dass er jetzt eben wieder weg ist, der Herr Schallenberg, dass es genauso war. Ja.
Ganz genau. Was man vielleicht da nur sagen muss, wie du richtig gesagt hast, die Grünen haben es da gelernt irgendwie. Ich glaube, die waren selber überrascht, dass sie das so durchgebracht haben irgendwie mit diesem Schritt zur Seite, den er tatsächlich gemacht hat. Ich glaube, was auch passiert ist, es hat ja diese berühmte Pressekonferenz gegeben, auf der Günther Platter, der gerade Vorsitzender der Landeshauptmannenkonferenz ist, gesagt hat, na, er hat jetzt noch keine Zeit gehabt, eben diese 104 Seiten der Anklageschrift zu lesen. Mhm. Ich glaube, irgendwann haben sie es dann geschafft, das alles zu lesen und dann ist ihnen das aufgegangen, was da alles passiert. Mir ist es ja ähnlich gegangen damals, da ist das aufgekommen und ich dachte, nein, das kann nicht stimmen. Das,
aber auch das da glaube ich da nicht, dass das Problem war aus meiner Sicht nicht, dass die Landeshauptmänner zuerst haben sie es nicht gelesen, auch das ist schon mal, kann man auch wieder quasi in die Tiefen der ÖVP blicken. Sie lesen was nicht durch, aber lehnen es schon mal, es ist alles falsch. Sie haben es zwar nicht gelesen, aber es ist falsch. Ja. Ist schon mal eine echt interessante Herangehensweise an so ein Ding. Aber dann haben sie es gelesen und das Problem aus meiner Sicht war nicht, dass sie gelesen haben, der Kurz hat Steuergeld korrupterweise mit Umfragen, Fälschungen und so weiter gemacht. Das Problem war, dass er sie als Ärsche bezeichnet hat. Und dass er gesagt hat, er kann ja ein Bundesland aufhetzen. Das war das Problem. Das war ein Angriff auf sie. Ja, wiederum, da sehen wir wieder die Moral der ÖVP, und zwar der gesamten ÖVP aus meiner Sicht, dass sie quasi, Korruption ist wurscht, aber wenn sie uns quasi angreifen persönlich oder unsere Macht angreifen, dann haben wir ein Problem. Das ist wirklich, das zeigt, wie ein Großteil der ÖVP drauf ist. Nicht alle, wir kennen ja einige und das gibt gute, Gott sei Dank gibt es die. Ja? Und vor allem in der unteren Riege sozusagen, also unterhalb von LHs. Da gibt es gute Leute, keine Frage, sonst würde das ja auch nicht funktionieren. Aber so ist die Denke, vor allem auf der LH-Ebene. Ja? Und dieses Machtbesessene und moralisch ist keine Moral. Also da gibt es das nicht Moral. Das ist keine Kategorie, was da mehr was gibt. Sondern es ist nur um persönliche Befindlichkeiten und um persönliche Macht gegangen. Und sie haben gesehen, jetzt haben wir eine Chance, dem Kurz abzumontieren. Weil den haben sie nicht mögen. Also viele haben den auch schon vorher nicht mögen. Ja? Sie haben halt müssen. Und haben dann die erste Chance ergriffen, um ihn abzumontieren. Und das, wie gesagt, das zeigt durchaus ein Gesamtbild der ÖVP aus meiner Sicht.
Ja, auf jeden Fall.
Dass man nicht vergessen darf, jetzt wird es wieder so zugedeckt und die LHs Retter in der Not. Nein, die sind Teil des ganzen Problems. Ja?
Da hat man dann schon langsam gemerkt, dass so diese türkise ÖVP und jetzt blättert ganz schön langsam das Türkise ab.
Bei der ersten Sondersitzung, was es gegeben hat im Nationalrat, ohne den Herrn Kurz als Kanzler, ja, da ist er nicht hingegangen. Er ist zwar Clubchef und Parlamentarier, aber er ist halt nicht hingegangen, weil die Aufmerksamkeit nicht bei ihm war und deswegen will er das nicht. Aber es war dann auffällig und es hat auch ein Redner, ich weiß nicht, was der Herr Kickl oder was die Frau Wagner oder irgendjemand hat es dann gesagt bei den Reden, die sehr gut waren, von allen Beteiligten. Sehr pointiert, sehr gut. Meine Reisinger war auch sehr, sehr schön. Aber jemand hat dann gesagt, es ist sehr auffällig, dass auf der Seite der ÖVP-Parlamentarier kein einziges Ding mehr türkis ist. Wo vorher Krawatten, Schilder, alles mögliche waren türkis, immer, Kleider, alles. Es war kein einziger mehr mit Türkis bekleidet oder hat irgendeinen türkisen Fleck an sich gehabt. Sehr auffällig. Und wie du sagst, da bröckelt es, das ist nicht bröckelt, das ist eingerissen worden innerhalb von einem Tag. Dem gewiss, das ist verbrannt, dieses Türkis, und damit ist es weg.
Also ist er zur Seite getreten, er war dann Klubobmann, eine arme Frau hat deshalb den Nationalrat verlassen müssen. Sehen wir wieder toxische Männlichkeit. der Herr Schallenberg ist dann Bundeskanzler geworden. Und
Widerwillen,
das wollte er natürlich überhaupt nicht, aber dann ist er Bundeskanzler geworden. Und dann hat man immer wieder gehört, es gibt auch Ermittlungen weiter gegen den Sebastian Kurz, aber er ist halt nur ganz arm und alle sind gegen ihn und immer ist er an allem schuld, egal was passiert, wenn einer hinstürzt und sich das Bein bricht, sagt er als erstes, Sebastian, du bist schuld dran.
Das hat er tatsächlich ja so gesagt. Also das ist ja das aber das ist in seinem Kopf so drin. Er hat gesagt, das ist jetzt nicht die Lüge, sondern das glaubt er ja wirklich so. Also ich kann doch nicht an allem Unglück der Welt schuld sein. So hat er es gesagt. Und so sieht er das auch. Also das ist, wie gesagt, narzisstische Leute, und das ist der Herr Kurz, das hat er in vielen Aktionen bewiesen, auch mit Anrufen an Redakteuren, warum habt ihr mich nicht liebt. Und so, ja, das ist Narzissmus pur, okay? Ist weit verbreitet in der Gesellschaft, wie gesagt, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und vor allem als Spitzenpolitiker muss man aber wahrscheinlich auch ein bisschen so sein, das ist... hat man da einfach nicht die Liebe zur Masse. Aber in dieser Aussage quasi, ich bin für alles, ich bin für alles schuld, ihr macht es mir, ich bin so arm. Ja? Das ist einfach das Spiel, das er immer getrieben hat. Er ist immer das Opfer, nur da hat es nicht mehr funktioniert. Bis dahin ist es immer gegangen. Er war immer der Arme und die Leute haben ihm das noch geglaubt und alles. Und ab dem Punkt hat es aber nicht mehr funktioniert. Und das, was er lange nicht kapiert hat, ist aus meiner Sicht das gewesen, dass wenn er nicht mehr Kanzler ist, hat er keine Öffentlichkeit mehr. Es interessiert ja keine Sau und normalerweise, was ein Parlamentarier, Clubchef oder so macht, ja, da hätte man nur in Ausnahmefällen was. Und man wird dann immer gefragt. Und genau das, da bröckelt das auf einmal weg und er ist nicht mehr präsent. Und deswegen wollte er sofort wieder rein. Und das war auch, glaube ich, durchaus in seiner Denke, obwohl es absurd war, nach den ganzen Aktionen, dass er relativ zügig den Schallenberg wieder ablöst. Und das war okay für den Herrn Schallenberg. Das sieht man jetzt, da ist er wieder weg, jetzt haben wir wieder Außenminister. Und das ist, da sieht man, in welcher Welt sie leben. Ja, die haben die Realität komplett verloren, weil an sich, bis, also ein paar Tage kann man ja Bedenkzeit haben. Aber irgendwann hätte ihm schon lange klar werden müssen, ich habe da keine Chance mehr. Mit mir koaliert kein Mensch mehr. Ich habe sie alle beschissen, jeden Einzelnen. Und deswegen wird mit mir keiner koalieren mehr. Und allein dieser Punkt und die ganze Anklage und so weiter, die ganze Geschichte dauert Jahre, weil sie immer Jahre dauert. Fragen Herrn Grasser und Herrn Strasser und Co., wie lange solche Sachen dauern. Sprich, er hätte wissen müssen, dass da gibt es keine Chance mehr. Und er hätte müssen gleich zurücktreten. Wäre die richtige Aktion gewesen, aber gesagt, hat da ein bisschen länger gebraucht. Bis er genau das, bis sie ihm das erklärt haben, haben sich eine schöne Zeichnung gemacht, wo sie kurz, da sind die anderen Parteien und keiner will mit dir mehr spielen. Na, so, das werden sie ihm dann irgendwann eingebläut haben. Und dann ist ihm plötzlich was eingefallen, dass er ein Kind gekriegt hat.
Richtig, der Konstantin ist auf die Welt gekommen.
Ja.
Ich glaube im November. Mhm. Und da anscheinend scheint das sehr wichtiges Erlebnis in seinem, oder das wichtigste, hat er gesagt, Erlebnis in, schön und schönste Erlebnis in seinem Leben gewesen zu sein. Und dann ist nämlich, also ist der Konstantin auf die Welt gekommen und am 2. Dezember um 11:30, das weiß ich deshalb so genau, weil ich um 12 ins Büro zurückgekommen bin nach einem Meeting und ein SMS hatte vom Alex, in dem Training gestanden ist, dass der Sebastian Kurz von allen politischen Ämtern und auch vom ÖVP-Parteiobmann zurücktritt.
Genau, und mir ist aufgefallen, ich war auch beim Arbeiten, habe das alles nicht mitgekriegt, weil ein guter Freund von mir, hallo Marco, vielen Dank für deine Info, mir eine Nachricht geschrieben hat mit endlich Rufezeichen. Ich habe es nicht verstanden, habe dann zurückgeschrieben und hat dann gemeint, ich soll doch bitte mal kurz die ZIP schauen. Und dann bin ich auch schon sehr freudig gewesen, habe das natürlich dann der Theresa dann gleich mitgeteilt. Und ja, dann hat das auch verstanden gehabt, dass das ist seit der nicht funktioniert, muss dann doch zurücktreten. Meine Theorie dazu, das ist nochmal eine andere, wie gesagt, absolut unbestätigt und wird man nie erfahren, vermutlich. Aber meine Theorie dazu ist, einen Tag vorher hat man bekannt gegeben, dass eine Frau, die in der WKSDA gearbeitet hat, zwar nicht als Staatsanwältin, sondern glaube ich als irgendeinen anderen Posten hat sie gehabt, der jetzt nicht direkt mit Fällen zu tun hat, in der Verwaltung irgendwas, die wechselt zum Herrn Einetter. Das ist der Rechtsanwalt vom Herrn Kurz und der ÖVP und überhaupt sehr vielen netten Leuten. Und einen Tag danach quasi hat Herr Kurz bemerkt, er hat ein Kind gekriegt. Ich sage, meine Theorie ist dazu, naja, die hat natürlich Informationen gehabt und die hat Herrn Einetter dies auch gesagt. Und auf Basis dessen hat man Herrn Kurz endgültig gesagt, du, das wird nichts mehr, die haben so viel gegen die in der Hand, hat keinen Sinn mehr. Ich sage, diese zeitliche Koinzidenz, das ist für mich sehr auffällig. Muss nicht so sein, ja, aber es ist schon sehr auffällig gewesen. Einen Tag nachdem quasi kommt der Herr Kurz drauf, dass er ein Kind gekriegt hat.
Und es ist auch so, es ist ja die Frau Beinschab, die wir davor schon angesprochen haben, die hat anscheinend beantragt, dass sie in die Kronzeugenregelung fällt. Genau. Das heißt, sie sagt also aus und wird dafür strafbefreit quasi.
Genau, was da noch dabei ist, man kann nur Kronzeuge werden, wenn man neue Sachen noch ins Verfahren quasi einbringen kann. Sprich, alles, was bekannt ist, dafür könnte sie gar nicht Kronzeugin werden. Sprich, da muss noch mehr sein, sonst wäre sie nicht Kronzeugin. Und eben diese Kombination an Dingen, ne, das wird irgendwann wird das durchgedrungen sein zum Herrn Kurz, dass das keine Möglichkeit mehr gibt, da rauszukommen.
Genau, aber seine offizielle Begründung ist eben, er hat jetzt das Kind bekommen und jetzt hat sich ganz viel geändert durch das in seinem Leben.
Ja, da ist er happy ausgeschaut, ein bisschen aufgedunsen lustigerweise. Auch das, meine Theorie, er war durchaus, und das hat man in aus verschiedenen Seiten gehört, denn ist psychisch nicht gut gegangen, er ist ein Loch gefallen, der Nona. Das passiert Narzissten, wenn aus ihrer heilen Welt gerissen werden, fallen sie in eine tiefe Depression. So ist es halt psychologisch. Und er hat dann schon, aus meiner Sicht, gesagt, was ist, wenn er Depression hat, dann kriegst du schon mal schöne Mittel, die du happy machen. Und so hat er ein bisschen reingeschaut. Mag sein, dass es mit dem Kind zusammenhängt, will ich ihm echt nicht unterstellen. Aber so wie ich ihn kenne bisher und wie Narzissten kennen und so weiter, haben sie dem was Schönes gegeben. Damit ist er ein bisschen aufgedunsen, das passiert. Und das war auffällig. Das Gesicht war wirklich breiter als normal und er hat jetzt nicht zugenommen. Und er war sehr happy drauf. Er hat nicht quasi diese Stimme nach oben, was er immer hat, wenn er nervös war. Und das hat alles nicht gehabt. Also meines Erachtens hat er sehr schöne Dinge bekommen, damit er das jetzt durchzieht. Und ja, sei es für ihn, hoffe ich, dass es durchaus einen Kindarzt dran hat, weil ansonsten wird er jeden Geburtstag von diesem Kind wird er genau an das erinnert, was da passiert ist. So, ich hätte es nicht gemacht als Vater. Ich hätte die Geburt meines Kindes nicht mit etwas verknüpft, was ich total hasse. Sprich den Rücktritt in dem Fall. Das hätte ich nicht gemacht, weil das wird dich jedes Mal daran erinnern, wenn das Kind siehst. Seine Entscheidung. Also ich glaube, ich hätte es nicht gemacht.
Der arme Konstantin. Auf jeden Fall zurück, da ist er wirklich zurückgetreten. Ganz weg, Parteiobmann. ÖVP, hellste Aufregung. Jetzt haben wir unser Messias nicht mehr. Es war also quasi kein Donnerstag für die ÖVP. Ja, gestorben ist am kein Freitag, ja, aber. Und grün mögen die, glaube ich, nicht so. Ja. Und große Aufregung. Und dann war es jetzt so. Also, Herr Schallenberg, der früher in seinem früheren Leben ganz lange davor Außenminister war, war jetzt Kanzler. Aber nicht Parteiobmann. Jetzt ist keiner Parteiobmann mehr. Aufregung. Jetzt brauchen wir einen neuen. Und wen nehmen wir? Wir nehmen diesen charismatisch dynamischen Typ. Karl. Weißt du Karl, oder? Karl Nehammer.
Karl.
Ah, ja. Ich bin euer Innenminister und jetzt Bundeskanzler.
Ja, bei dem ist zumindest, der reißt das Maul nicht zu weit auf. Das kann man doch nicht, glaube ich.
Der hat so Maulsperre oder sowas, ja, ja. Also wirklich im physischen Sinn. Da müsst ihr mal drauf achten, der kriegt einfach die Zähne nicht auseinander beim Reden. Vielleicht ist er Reptiloid und will uns die Zunge nicht zeigen.
Das kann sein, ich spalte die Zunge. Ja,
das Mund auf.
Das
macht Sinn, ja, ich verstehe es jetzt. Carly, wir sind auf deiner Seite, wir haben das verstanden. Gut, also, der ist jetzt der Bundeskanzler. Jetzt, was tun wir jetzt mit dem Alexander Schallenberg, der unserem Land über 40 Tage...
50, ganze 50.
50 ja, ja. Tage, schaut, 40 wäre wieder so toll mit Fastenzeit, ja, ja, und so, stimmt. Schaut, nicht ausgegangen. Okay, der hat uns 50 Tage super Dienste erwiesen. Was machen wir? Ja, er war ja schon mal Außenminister, kann er das wieder machen? Wiederum, armer Herr Lienhardt, der in der Zwischenzeit Außenminister war und hauptsächlich sich in Turkmenistan und so aufgehalten hat. Okay, der ist jetzt nicht mehr Außenminister.
Der darf jetzt wieder nach Paris.
Da war nämlich davor Botschafter. Und dann hat sich die ÖVP gedacht, wenn wir schon mal angefangen haben, den Putzkübel und den Staubsauger rauszuräumen, machen wir doch gleich weiter mit Putzen und Ausräumen. Der Erste, der da wahrscheinlich auf ihrer Liste gestanden ist, war der Herr Fassmann.
Ja, der Gott davor, also wird auch auf der Liste, und ich glaube, Sie haben ja auch überredet, der Herr Blümel.
Achso, stimmt, den haben wir ganz vergessen.
Auch der Rücktritt und die Begründung vom Herrn Kurz, das mit dem Kind, das hat ihm dann zum Nachdenken gebracht und ist draufgekommen, oh verdammt, ich habe ja zwei Kinder. Okay, das letzte ist vor einem halben Jahr auf die Welt gekommen, aber jetzt ist es mir gedämmert. Ich habe das gleiche Problem wie der Herr Kurz. Wegen dem Kind, fürs Kind, für die Familie. Für das dreht ich jetzt auch zurück. Und vor allem, weil mein Herz ist auch zurückgetreten und deswegen werde ich jetzt auch zurücktreten, weil die Welt so böse ist und Familie und mein Kinderwagen, mein Laptop, das geht doch nicht. Ja.
Ich glaube ja, dass ihm das erst jetzt geht mit den Kindern, weil bei Kinderwegen gibt es ja auch einen Engpass gerade, einen Lieferengpass.
Stimmt.
Und er hat ja keinen mehr gehabt, weil der war ja immer nur als Laptoptasche zur Verfügung. Und jetzt hat er einen Kinderwagen bekommen, deswegen ist ihm das jetzt aufgefallen, dass er ein zweites Kind hat und hat sich gedacht, jetzt kann ich zurücktreten.
Ja, richtig.
Weil jetzt habe ich wieder einen Kinderwagen.
Ganz genau. Der hat sich gewundert, wer schreit denn da auf? Er hat gemeint, der Basti ist es.
Ja,
und dabei war es nicht der Herr Basti, sondern das war sein Kind. Und deswegen für die Familie, für die Kinder dreht er da auch zurück.
Also das war es am 2. Dezember. Sebastian Kurz am Vormittag. Dann hat der Herr Schallenberg gesagt, ich lege mein Amt zurück. Dann hat der Herr Blümel gesagt, okay, Sebastian, ohne dich will ich nicht mehr hier sein. Und ist auch zurückgedreht.
Da werden die Nächte so lange im Ministerium.
Ja, was tue ich denn dann, wenn ich mitbekomme? Nein. Dann hat eben die ÖVP auf das alles hinauf dann über das Wochenende entschieden, dass der Karl Nehammer jetzt Bundeskanzler wird. Dann haben sie entschieden, dass der Herr Fassmann nicht mehr Unterrichtsminister sein kann. Er muss zurück in den Wald, der Baum baut. Und da ist dann der Chef von der Grazer Uni als neuer Bildungsminister gekommen. Dann haben sie sich gedacht, ach so, jetzt haben wir ja keinen Innenminister mehr, weil es ist jetzt, der Karli ist ja jetzt Bundeskanzler, brauchen wir einen neuen Innenminister. Und die schauen ja so auf Recht und Ordnung. Und wer hat denn in Österreich besser auf Recht und Ordnung geschaut als Engelbert Dollfuß, der Vorsteher der Ständeregierung, des Ständestaats? Machen wir doch den Bürgermeister von einem Dorf, wo es ein tolles Dollfußmuseum gibt, das total unkritisch diesen Herrn Dollfuß in den Himmel lobt, machen wir doch den zum Innenminister, was soll sein?
Richtig, und er kommt ja aus der Kaderschmiede, der Frau Mikl-Leiter, die ja auch Innenministerin war, ja, und auch ja, sehr sympathisch. Und die scheint ja die mächtigste Frau aktuell in der ÖVP zu sein, weil sie hat den, eben diesen Innenminister, jetzt stellt sie. Sie stellt auch eigentlich den Herrn Nehammer, der zwar Wiener ist, aber in der niederösterreichischen ÖVP groß geworden ist und auch erfolgreich geworden ist und Bünde. Ja. Dann gibt es noch, wer ist noch? Noch einen, jemand aus Niederösterreich?
Vielleicht bis dir einfällt, wer der nächste Niederösterreicher ist. Der Herr Blümel, der tut jetzt nur mehr.
Ja, den Herr Sobotka sowieso.
Ja, Herr Sobotka haben wir ganz genau. Also
die Frau Tanner.
Die Frau Tanner, unsere tolle Verteidigungsministerin.
Ja, also Niederösterreich ist sehr, sehr stark vertreten.
Ja. Und da sieht man jetzt wieder das, was wir davor gesagt haben. Die Landeshauptmänner und Frauen, die Bünde. So ist es wieder schön aufgeteilt.
Wir sind wieder da, wo wir vorher
wir
waren.
Wir haben also Niederösterreich, ganz großes, wichtiges Land mit vielen Wählerstimmen für die ÖVP. Die haben jetzt Kanzler, wie du sagst, sie haben wieder Minister, sie haben den Nationalratspräsidenten, also da ist wieder viel da. Dann müssen wir mal Steiermark, auch ein wichtiges Land.
Die Frauspacher haben wir müssen wegtun.
Die Frauspacher hat, ja leider über irgendwelche Quallen am Bug eines Schiffes oder so geschrieben. Es waren die Quallen, das war was anderes, egal. Der da gehen müssen, jetzt brauchen wir wieder mal einen Steirer, deshalb eben der Chef der Grazer Universität.
Und der Herr Fassmann hat das ein bisschen anders gemacht, wie die Landeshauptmänner wollten, so mit Nichtschließen der Schulen. Über das kann man diskutieren. Aber damit ist er ihnen quasi in den Rücken gefallen, vor allem Herrn Stelzer und so, die groß angekündigt haben, alles schlägt mal zu. Da stand mal nichts zu, aber einen Tag später war dann total, sperren wir alles zu. Und der Herr Fassmann gesagt hat, nein, tun wir nicht. Das hat ihnen nicht getaugt und deswegen haben wir ihn wegtun. Also das ist für mich der Hauptgrund. Wie gesagt, an sich nicht schade um ihn. Der hat viel Blödsinn gemacht und im Prinzip war er nur hörig dem Herrn Kurz und hat einfach nur Blödsinn gemacht in der Bildung. Okay, ist jetzt weg, ist nicht schade drum, aber trotzdem, warum ist er weg? Nicht wegen Inkompetenz, na gut, da waren sie alle weg. Aber nein, es ist wieder um, Steiermark wollte halt jemanden reinbringen und der Herr Schützenhöfer, der schießt schön so seitig. Der hat auch gegen irgendeinen Herrn Nehammer schöne Sachen schon gesagt. Quasi, wo es darum gegangen ist, ja, wie lang wird denn das jetzt gehen und der Nehammer und irgendwie, und da ist es eigentlich aus seiner Aussage klar hervorgegangen, na, der Herr Nehammer, das ist jetzt derweil einmal die beste Lösung. So hat er es auch gesagt. Heißt für mich, na, der ist jetzt so lang, bis sie einen besseren haben. Sprich, so viel zur Stabilität in österreichischer Regierung, wofür sie jetzt alle stehen. Aber nein, die warten nur dran, die wissen natürlich, dass der Herr Nehammer wird nicht der Kanzler der Herzen werden. Kann er gar nicht. Dem fehlt ihm einfach die Ausstrahlung. Aber ja, das wird wieder nur auf Zeit gehen. Ja. Mein Tipp, ich sage spätes Frühjahr werden wir wählen. Ja. Das hat sich ein bisschen verschoben, getippt hätte ich heuer schon, aber jetzt halt nächstes Jahr. Und da wird es sicher nicht der Herr Nehammer sein. Vielleicht wird er noch einmal dürfen, aber dann werden sie verlieren, das ist eh klar.
Das glaube ich auch. Also da,
genau, aber da merkt man, wie gesagt, was die Bundesländer jetzt gerade wieder, jetzt sind sie wieder an der Macht, sie machen dasselbe, wie sie vor und kurz gemacht haben, wo sie bei unter 20% gewesen sind. Und warum soll es jetzt anders sein? Das ist das, was sie noch nicht kapiert haben, die LH. Sie meinen, sie können jetzt wieder spielen wie vorher und wieder 30% bekommen. Das wird aber nicht so sein. Sondern das wird ins Gleiche laufen, wie sie 2017 waren. Sie werden in den Umfragen unter 20% fallen. Und dann schauen wir, was passiert. Also das wird auch noch kommen. Die Landeshauptmänner werden die Rechnung noch bekommen. Ja, sie sind jetzt zwar die Retter, glauben sie, aber das ist definitiv nicht so. Meines Erachtens werden die LHs die ÖVP nach unten ziehen. Und dann schauen wir, wer dann der starke Mann ist, woher das kommt. Also es wird sehr, sehr spannend nächstes Jahr.
Oder eine Frau. Ja. Das ist nämlich auch, warum sagen wir das jetzt? Es gibt also, der Gernot Blümel ist ja weg. Jetzt haben wir einen neuen Finanzminister, das ist der Magnus Brunner. Der war schon Staatssekretär im Klimaministerium. Das war so der Aufpasser von der Leonore Gehwessler.
Schon nicht so gut gelungen.
Hat er nicht so gut gemacht, weil die hat sehr viele Sachen gemacht, wie jetzt zum Beispiel den Stopp des Baus des Lobautunnels und so weiter, die der ÖVP überhaupt nicht passen. Aber da ist er jetzt weg.
Da hätte sich auch gerne der Blümel noch eingemischt, weil der hat das als Wiener ist ein Wiener Vorsitzender der Wiener ÖVP Wien gewesen, ist sehr für dieses Projekt eingetreten. Er hat eine kurze Meldung hat es noch gegeben. Aber dann, wie gesagt, hat der Mike das auch hingekriegt, also zwei Kinder hat.
Genau, und dann war er weg. Und der Magnus Brunner ist der neue Finanzminister. Und jetzt eben, warum sagen wir das mit der Frau? Mhm. Es gibt jetzt auch eine neue Staatssekretärin im Bundeskanzleramt.
Für Jugend.
Für Jugend, voll wichtig. Also ist ja wichtig.
Geil und mobil, sage ich
da. Ja, richtig. Ist ja wichtig. Und da ist jetzt eben diese Staatssekretärin, die Claudia Plackholm. Und jetzt haben wir das alles erzählt, so mit dem Sebastian Kurz und wie der das geworden ist. Und der Sebastian Kurz war ja Chef der jungen ÖVP.
Shootingstar bezeichnet wurde.
Und dann ist er Staatssekretär geworden, ganz jung. Die Claudia Backholm, die ist ganz jung. Sie ist ein Shootingstar. Sie ist Chefin der jungen ÖVP und sie wird jetzt Staatssekretärin. Mhm. Fällt euch was auf?
Richtig, wir lernen nichts aus der Vergangenheit. Wir machen die gleichen Fehler wieder mit kleinen Unterschieden. Wir machen halt eine Frau draus. Und sieht man wiederum den Sexismus der ÖVP. Das sieht man nicht nur bei uns in Tirol mit dem Herrn Geisler, ja, von wegen
das Luder.
Das Luder, ja. Sondern man sieht es auch da, sie machen das Gleiche wieder und die sind ja nicht blöd. Die haben ja gesehen, was mit Kurz passiert ist. Aber das ist eine Frau. Die ist steuerbar. Die lacht so nett. Also kann die ja nicht gefährlich sein. Sie werden sehen. Umso gefährlicher, sage ich da nur. Muss ich sagen, ich kenne sie ja nicht. Ne? Aber das ist ein sehr gefährliches Spiel, was sie da machen. Und die zweite Frau, die sie jetzt da hinsitzen, als Quotenfrau, und die sind ja jung und dynamisch und neu, ja, obwohl wir das Alte wieder machen, das ist jetzt die neue Generalsekretärin der ÖVP. Du schaust gerade nach, wie sie heißt. Wir sind noch nicht so ganz drinnen mit den Namen, das wechselt ja alles so schnell, deswegen das dauert. Ich bin auch noch nicht ganz sicher, ob wir die jetzt auswendig lernen, weil es wird sich wahrscheinlich nicht rentieren bei manchen.
Das ist die Frau Sachslina.
Sachslina. Okay, ja, werden wir noch öfter
Laura
hören.
Laura Sachslina.
Genau, die ist jetzt, die ist, glaube ich, 26, 27 und ist jetzt Parteigeneralsekretärin, ja. Oder? Mhm. Der ÖVP. Und wenn man dieses Amt des Generalsekretärs kennt, dann weiß man, das sind scharfe Hunde. Ja. Das ist ein Job gewesen. Das ist ein Kopf, ein Johannes Kopf, oder? Wer ist da bei der ÖVP gewesen? Das sind die Scharfmacher. Ja, das sind die wirklich mal reinfahren und so das etwas in Schwung bringen, aber auch zerstören. Und da haben wir jetzt diese Frau hinguckt. Das wird die auch können, mit Sicherheit. Nur mit 27 bin ich gespannt, wie weit sie das wirklich ausführt. Aber auch da ist der Hintergedanke erstens jung, dynamisch, auch außen hin, oh, neue ÖVP, Schwachsinn, aber ist halt so. Und ist eine Frau deswegen ungefährlich. Und das ist sehr trügerisch aus meiner Sicht. Weil wer in der jungen ÖVP ganz nach oben kommt, waren Kurz jünger. Sonst ist da niemand mehr drinnen. Und das Gehabe der jungen ÖVP ist HJ-ähnlich. Da habe ich viele Geschichten gehört, die wirklich mit sehr extremen Maßnahmen und Mobbing und tatsächlich Tätlichkeiten angehen, wenn jemand eine andere Meinung in der jungen ÖVP gehabt hat. Und dementsprechend sind da Kurz jünger und Leute, die der Kurz groß gemacht hat, in dieser Position, sprich die Frau Plackholm und die Sachslina Lechner-Lena, ja. Ist genauso eine. Sprich, wir sitzen Kurz Vertraute da wieder hin. Wie weit geht's denn? Also, das muss doch auffallen. Aber anscheinend, nein, weil Frau deswegen nicht gefährlich. Sexismus in der ÖVP. Und daran werden sie vielleicht sogar scheitern. Schauen wir mal. Ja, also ja. Das ist so dieser kurze Abriss der letzten Monate. Ja, da ist wirklich viel, viel drin und es ist erst Anfang. Wir werden jetzt, weil der Herr Kurz jetzt ja weg ist, sie haben ja auch im November quasi die Immunität abgenommen als Mandatar. Und seitdem ist die WKSD wieder dran und darf jetzt wieder ermitteln gegen den Herrn Kurz. Sprich, deswegen hat man jetzt auch lange nichts mehr gehört. Nur jetzt geht es wieder los. Und jetzt kommen auch die Wochen und Monate, wo jetzt wieder regelmäßig was aus der WKSD rausfällt, weil ja viele beteiligte Anwälte und so weiter drin sind und die dürfen Einsicht haben und die veröffentlicht es. Auch das ist nicht die WKSDA, ja, Gott, um das nochmal klarzustellen, die Sachen veröffentlicht und in die Medien treibt, sondern das sind Anwälte, die Einblick haben dürfen und das dann für sich ausspielen und in die Öffentlichkeit geben. Deswegen hören wir das. Und das kommt jetzt wieder. Diese Wochen, wo jede Woche, jeden Tag, was daherkommt, an neuen Sachen, die eben in den Chats und so weiter aufkommen sind. Also da können wir uns schon wieder freuen, die nächsten Wochen.
Es wird auf jeden Fall nicht langweilig, ganz sicher nicht. Es war jetzt die letzten Wochen wirklich sehr, sehr viel los. War jetzt auch für mich jetzt nochmal gut, das so zu rekapitulieren mit dir gemeinsam.
Vergisst ja auch so schnell.
Ja, eben, ne? Also da fällt einem dann wieder auf, wie schnell das jetzt alles passiert ist. Genau. Und auch auffällig, wie du es jetzt gesagt hast, genau so diese Pause, in der ich da ermittelt werden durfte, weil er ja eben als Nationalratsabgeordneter Immunität hat, anders als Bundeskanzler, da hat man das nicht da. Weil man sagt eben, und der Nationalrat, das ist ja die Legislative bei uns, also die gesetzgebende Kraft, hört auch den Podcast an sonst zur Gesetzgebung, da wird das alles erklärt, aber da sagt man also, die müssen eine Immunität haben, die aber eben auch aufgehoben werden kann. Das passiert immer wieder, dass eben da Anträge gibt von der Staatsanwaltschaft und genau da war jetzt aber die Pause, wo er immun gewesen ist und jetzt nach der Aufhebung ist er ja jetzt auch relativ schnell zurückgetreten und sind mit ihm diese ganzen Rochaden passiert. Und sagt Alexander Van der Bellen, kommt gar nicht mehr nach mit Angeloben von neuen Ministern und Bundeskanzlern. Das war jetzt auch interessant, in Deutschland ist genau heute ja die Angelobung des neuen Bundeskanzlers gewesen, Olaf Scholz, das ist der 9. Bundeskanzler und gefühlt haben wir in den letzten 5 Jahren so viel gehabt, haben wir nicht gehabt,
aber das waren
es waren 6 in den letzten Jahren, also das ist wirklich, wenn man sich das einmal so gegenüber stellt.
Ich möchte die Italiener nicht zu nahe treten, aber es sind italienische Verhältnisse von vor 20 Jahren. Das hat sich ja sehr viel stabilisiert in Italien, aber es gibt kein gutes Bild. Das ist auch nicht vertrauensbildend, sowohl bei der Bevölkerung, die wir jetzt aber brauchen würden, um Maßnahmen und so weiter zu haben, die ist komplett nach unten. Und auch das Bild nach außen, auch Wirtschaftsinvestitionen und Co. in einem Land, die instabil ist, wie Österreich aktuell, wird weniger investiert, das ist so. Und eigentlich steht die ÖVP immer für Wirtschaftskompetenz, die sie ihnen komplett abspricht aufgrund ihrer Politik, die sie treiben, schon seit Jahrzehnten. Aber wenn man schon dafür steht, dann müsste man doch das im Auge haben. Und zumindest, wenn schon die Bevölkerung wichtig ist oder Moral, dann wenigstens der Wirtschaftsstandort. Und als Wirtschaftsstandort muss sie Stabilität bieten, ansonsten wird weniger investiert. Also nicht einmal das hat die ÖVP im Auge. Und deswegen wirklich, Leute, denkt nach. Das ist nicht eine neue ÖVP, das ist auch nicht die alte ÖVP, sondern das ist ein Murks aus beiden Welten, das nur scheitern kann. Die sind so aufgestellt wie vor 5 Jahren, mit aber nochmal kurz Jüngern drinnen, die sie alle austauschen müssen. Das wird auch noch passieren. Da werden hunderte Köpfe rollen müssen. In der gesamten ÖVP. Weil an verschiedenen Positionen Kurzjünger sein, Prätorianer sitzen. Und die müssen sie abmontieren. Manche haben sie schon, manche sind noch fällig, ja, in den unteren Ebenen. Und was für mich auch noch passieren muss, ja, und dafür rühmt sich zum Beispiel der Herr Platter gerade, dass er die Frau Minister Schramböck gerettet hat, weil sie ja Tirolerin ist. Halleli, eine unfähigere Frau haben wir noch nie gehabt und ist Wirtschaftsministerin. Die ist Esoterikerin, in Zeiten wie diesen sehr gut. Zum Zweiten hat sie das mit Kaufhaus Österreich gemacht, das komplette Reihenfolge, genauso wie der Herr Mara. Ja. Der ist jetzt spielt er sich wieder auf, war aber Teil des ganzen Spiels. Was macht die Frau Schramböck da noch? Die ist nur da, weil der Herr Platterer Tirolerin unten wollte und eine designierte Nachfolgerin von ihm ist. Ich meine, wenn die wirklich glauben, dass Tiroler so blöd sein und die Schramböck wählen, das so blöd sind nicht einmal die Tiroler. Nein, da bin ich mir sehr sicher, weil wir schon Sexisten sein. Deswegen werden wir eine Frau nicht wählen. Und er will halt eine Alternative zum Herrn Walser, dass ein Walser unter Druck setzen kann. Das ist der wahre Grund, weil der Herr Walser von der WKO in Tirol, der Chef, das ist auch ein designierter Nachfolger. Der hat sich auch verbrannt letztes Jahr durch Tirol, das wird sich schon sehen, ne? Hofer und so. Der hat sich da verbrannt, die Schramböck hat sich mit Kaufhaus Tirol verbrannt.
Kaufhaus Österreich.
Ja, das ist der Herr Benko, das ist der hat sich auch verbrannt, ja, da kriegt auch noch was. Genau, Kaufhaus Österreich. Und aus meiner Sicht ist es nur ein Machtspiel, damit ein Herrn Walser unter Kontrolle hat. Kann er immer noch sagen, aber die Schramböck wartet auch noch. Wenn er die ummontiert hätte, hätte er das nicht mehr und der Herr Walser hätte sofort übernehmen wollen. Ganz sicher, genau um das geht es gerade. Wiederum, nicht mehr für Bevölkerung, nicht für Wirtschaft, nichts für nichts geht, sondern nur eigener Machterhalt vom Herrn Platter. Das ist der Punkt dahinter und dafür muss ich die Rechnung kriegen irgendwann. Und die zweite, was mir da noch einfällt, ist die Frau Köstinger. Eine unfähige Ministerin, das gibt es ja gar nicht.
Also dem möchte ich vehement widersprechen. Ja. Das ist eine super kompetente Frau aus dem Bauernbund. Ja,
die lieben sogar die ÖVP.
Das ist ihre Kompetenz, aus dem Bauernbund zu sein. Und weil der Bauernbund sehr gut ist im Mobilisieren der Wählerschaft, ist die Frau Köstinger da.
Richtig, obwohl alle wissen, und selbst die ÖVP sagt, sie ist unfähig. Die ist auch unfähig, die hat nur Scheißbart und ist eine Kurzjüngerin ersten Stunde.
Ja, also.
Also der ist so verbrämt und Elli, es ist vorbei. Also Strolz gesagt hat, super Aktion übrigens, schaut euch das an im Zentrum mit dem Herrn Strolz und dem Herrn Fischler. So, sehr gut. Die haben es extrem abmontiert. Das war wirklich wahnsinnig. Und die ist nach wie vor Ministerin. Und die Frau Raab, die Frau Familienministerin, die nichts tut, damit keine Femizide oder irgendwas mehr stattfinden, sondern alles ist super. Auch eine Kurzjüngerin, eine Inkompetente, und auch die bleibt da sitzen, wo sie ist. Ich glaube, die ist auch in einem Bund, ich weiß nicht genau, in welchem jetzt gerade ad hoc, aber ich denke, die ist genauso irgendwo verwurzelt und die lassen wir drinnen. Oder es wohl kann da machen, weil Familienministerium ist eh scheißegal. Kann auch sein, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, die gehört genauso weg. Und die ist noch da. Und eben der Herr Schallenberg wird nach dieser ganzen Aktion wieder Außenminister. Ja, wie lächerlich machen wir uns denn aus Österreich? Ich meine, der kommt nach Brüssel und die lachen ihn einfach länger aus. Ah, du bist heute Bundeskanzler, bist Außenminister oder bist Kindertante für einen Kurz. Unglaublich. Also wirklich, also liebe ÖVP, denkst du nochmal drüber nach. Damit schafft ihr keine Glaubwürdigkeit. Wirklich nicht. Also das ist untragbar. Wie gesagt, gerade die Köstinger und die Frau Raab ist absolut untragbar.
Mhm, auf jeden Fall. Und vor allem eben, weil man ja sich doch wünschen würde, dass Minister kompetent sind, und die sind sie einfach eindeutig nicht.
Null, also gar nicht. Und sie haben auch nichts zusammengebracht. Seien wir uns ehrlich, schaut euch das an. Ich habe es mitgeschrieben, was sie so alles verpeilt haben. Es ist eine wirklich lange Liste, was die ÖVP einfach verkackt hat. Und nicht einmal, weil es nicht quasi meine Einstellung dazu ist, weil sie haben andere Lösungen für Sachen gefunden. Nein, sondern sie haben keine Lösung gefunden. Für nichts. Sie haben sowohl die Corona-Krise mehrfach für beendet erklärt, sie haben das Impfen verkackt, sie haben die Kommunikation verkackt, sie haben auch den Tourismus mit Testen, wir sind das sichere Land, die Frau Köstinger, Tourismusministerin, hat es komplett verkackt. Die hat mehrfach einfach nichts gemacht. Und jetzt mal wieder haben wir Lockdowns und jetzt mal wieder büßt der Tourismus. Bedankt euch bei der Frau Köstinger, die unter anderem extrem interveniert hat, dass Sachen nicht passieren. Also es ist, ich frage, da ist noch viel drinnen, viel Potenzial für Köpfe rollen, und das wird auch passieren. Ja, weil es wird Umfragen geben und die ÖVP reagiert auf Umfragen. Und der Kopf von Kurz, wie gesagt, gibt es mehrere Theorien, warum er dann Gold ist, aber aus meiner Sicht, die letzten Umfragen, die bekannt gemacht wurden, sind bei 22% gelegen. Ich glaube, die haben wieder eine gemacht gehabt und da ist er unter 20 gegangen. Und damit wurde er weg müssen. Mhm. Das so, so ist die ÖVP. Und das haben sie auch bestätigt, dass das so ist. Die auch Kallert war auch zu Gast, hat viel Schwachsinn gelabert, weil sie es vorgegeben haben, dass der Herr Kurz so nett ist, dass er zurückgetreten ist. Wahnsinn, das haben sie wieder alle inhaliert, die alten Garden, wie der Kohl und die Kallert und so. Aber sie hat das genauso auch gesagt, sie hat das nicht geleugnet. In der ÖVP zählt die Umfrage und nichts anderes. Und unter 20% hat halt weg müssen. That's the point. Ja? Und da geht es nicht um Moral, wie gesagt, oder Kompetenz. Nein, es geht nur um das.
Ja, und es geht auch nicht ums Land. Es geht nicht darum, was für uns Bürger das Beste wäre, weil jetzt einfach einmal eine stabile Regierung mit kompetenten Ministern wichtig wäre, sondern es geht, wie du sagst, es geht um die eigene Macht, es geht ums Machtkalkül. Mhm. Es geht darum, wer steht am besten da.
Ja.
Und dass man möglichst viele Stimmen bekommt.
Genau, und das sollten wir aus dieser Geschichte lernen, aber ja, das ist noch nicht vorbei. Also gesagt, das ist nur ein Zwischenspiel jetzt gerade. Oder irgendwo ist es die Verlängerung vom Ibiza-Ausschuss, das passt da eh ganz gut rein, aber das wird noch viele Folgen geben, wo wir genau über das reden. Falls euch übrigens interessiert im Detail noch ein bisschen, wie das Kurz-Werdegang, wie er groß geworden ist und auch dann gefallen ist, da gibt es den Podcast, kennst du vielleicht eh schon die meisten, Inside Austria, das glaube ich Zeit mit Standard, ne? Spiegel mit Standard quasi zusammen macht und das aufgearbeitet hat, und zwar wirklich sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam, aber sehr viel auch zum Kopfschütteln. Hochzeit den an, wir werden den auch verlinken. Das zeigt wirklich das Spiel und zeigt auch die Parallelen aus meiner Sicht jetzt zu einer Frau Blackholm und Co.
Mhm, ja, auf jeden Fall.
Die haben eine ähnliche Geschichte hinter sich und werden ähnliche Dinge machen. Mhm. Alles andere wäre verrückt.
Vielleicht da nur kurz, weil du jetzt gerade gesagt hast, das kommt auch vom Ibiza-Urausschuss. Mhm. Es gibt jetzt dann einen neuen Urausschuss. Mhm. Um den wir sicher auch wieder behandeln werden, oder? Nehme ich an.
Das denke ich.
Zur eben Korruption, wirklich jetzt explizit der ÖVP, weil das haben wir ja auch in den Folgen angesprochen, die wir über den Ibiza-U-Ausschuss gemacht haben, dass sich das ja irgendwie verlagert hat von zuerst quasi FPÖ im Zentrum immer stärker zur ÖVP hin. Das muss man ja sagen, durch diesen U-Ausschuss sind ja auch diese Nachrichten aufgekommen und so weiter. Also es hängt ja da auch alles zusammen. Also das sind auch so, auch da können wir uns freuen, da werden sicher wieder einige Dinge auch ans Tageslicht kommen durch diesen Ausschuss. Und ich glaube, so als Fazit, du hast es davor schon gesagt und ich teile diese Meinung, spätestens im Frühjahr, wenn dann die fünfte Welle vorbei ist, werden wir uns darauf einstellen können, dass ich wieder tausende Seiten Wahlprogramm lesen muss.
Ja, die Arme immer, ja.
Weil wir eben wieder im Bund wählen werden.
Genau, also spätestens Frühjahr, würde ich sagen. So im Mai, Juni spätestens, ja, würde ich sagen. Aber das werden die Umfragen bestimmen, sobald entweder die ÖVP nach oben geht oder die Grünen nach oben oder wie auch immer, wird einer der beiden sagen, jetzt nimmer, und dann wird gewählt. Und das wird nächstes Jahr soweit sein. Das muss fast so sein. Weil da kommen noch so viele schöne Sachen daher, wo jetzt die gesamte ÖVP auch drin hängt. Ja, also das ist, wie gesagt, das eine ist der Kurz jetzt gewesen, aber wir reden noch nicht über Wirecard, da hängen alle drin. Ja, die Casinos-Geschichte, die kommen alle noch erst auf. Ja, deswegen, das kann auch recht zügig dann am Anfang des Jahres gehen. Da sind wir sehr, sehr gespannt. An dieser Stelle noch schnell einen schönen Gruß ans Leo-Kino. Ja, da waren wir auch vor ein paar Monaten, wo sind wir... Wollte mal einen Film schauen gehen über Ibiza, ja, über quasi die Dokumentation der Journalisten und auch die Problematik der Journalisten, wie gefährlich dieser Job aktuell ist, in ganz Europa auch, ja, nicht nur auf Malta oder so, sondern in ganz Europa und vor allem auch dieses ganze Ibiza-Ding und wie das gelaufen ist. Und da sind wir dann auch gebeten worden, ad hoc spontan aufs Podium sozusagen zu steigen, ein bisschen zu diskutieren. Und ja, vielen Dank, es war eine sehr, sehr nette Erfahrung und hat uns sehr, sehr gefallen. Und sobald es irgendwie wieder offen ist und möglich ist, seid herzlich eingeladen, ins Leo-Kino zu gehen. Das sind schöne alternative Kinos, die man durchaus fördern sollte.
Mhm, auf jeden Fall. Genau. War echt ein tolles Erlebnis. Genau. Wir waren wie seit 7 Jahren oder 8 Jahren wieder im Kino. Aber war erstens ein toller Film, Behind the Story.
Ja, genau.
Und eben halt dann die Podiumsdiskussion. Grüße gehen raus an Nick. Danke.
Hallo Nick, danke dir.
und ja, wie gesagt, also ich glaube, solche Veranstaltungen vor allem auch sollte man auch unterstützen oder auch besuchen, weil es einfach auch immer interessanter Gedankenaustausch, genau, mit sehr vielen sehr interessanten Menschen
war. Genau, da haben wir sehr viele interessante Menschen getroffen, wo sich auch das ein oder andere geben wird in den nächsten Wochen,
ja, Monaten hoffentlich. Genau, hoffentlich.
Ja.
Aber soweit von uns.
Genau, das ist einmal das Gröbste, ja, genau, was passiert ist in den letzten Wochen, Monaten.
Vielleicht nur kurz, was wird jetzt aus Sebastian Kurz? Also jetzt wird er ja mal Papi sein und dann nehme ich an, wird er probieren, in der Privatwirtschaft einen Job zu finden, mal schauen, wie offen die Türen bei der Novomatic sind.
Genau,
für ihn.
Viel moralischer dürfte es dann nicht sein in der Wirtschaft, weil wer stellt denn jemanden an, der für Korruption und Intrigen bekannt ist? Ich persönlich würde ihn nicht einstellen. Aber es gibt immer wieder nette Verrückte, die es tun. Der Herr von BlackRock wird es nicht sein. Mhm. BlackRock, vielleicht klingelt das bei einigen, das ist der größte Hedgefonds der Welt, wo auch der Herr Merz in Deutschland, der CDU, dabei ist. Bei dem ist er vorstellig geworden und hat eine halbe Stunde Termin bekommen, was außergewöhnlich ist bei diesem Menschen, weil der sehr gefragt ist. Ne? Hat über Umwege einen Termin bekommen, eine halbe Stunde, und ist dann mit Kameras und Co. aufgetreten, das diesem Herrn von BlackRock überhaupt nicht gefallen hat, weil das war nicht ausgemacht. Haben es, glaube ich, eine Viertelstunde rumdiskutiert, dann ist noch eine Viertelstunde geblieben, ohne Kameras, und das hat den Herrn Kurz schon gar überhaupt nicht mehr interessiert, und ist wieder gegangen. Und der Herr von BlackRock hat dann nochmal nachgefragt, war das wirklich der Kanzler von Österreich? Keine Ideen, kein Feuer, keine Moral, irgendwie sowas hat er sich geäußert. Ne? Also der hat auch Hausverbot bekommen. Der Herr Kurz hat Hausverbot bei BlackRock. Ja, und wenn einmal BlackRock, die jetzt wirklich nicht für Moral und irgendwas stehen, schon mal draufkommen, dass der nichts kann, dann werden das andere genauso machen. Gesagt, Ausnahme Novomatic, passt immer, russische Konzerne, sicher. Ja, irgendwas Gazprom geht immer. Aber bin ja auch sehr gespannt, was es ihm wird. Und gesagt, mein Tipp, das war es noch nicht mit dem Herrn Kurz. Diese Hybris und Co., die der hat, das wird aus meiner Sicht auf jeden Fall dahin führen, wann auch immer das sein wird. Der wird eine Partei gründen, ganz sicher. Ja, und der wird seine Prätorianer auch wieder reinholen, ganz sicher. Ja. Wie gesagt, wann das sein wird, ob das Anfang des Jahres schon sein wird oder erst in ein paar Jahren, kann man mir noch nicht sagen. Ich glaube, dass es früher ist, als man denkt, dass der das wieder probiert. Und der wird sich 10-15% holen von der ÖVP. Viel Spaß dabei am Spalten. Also auch das Thema ist noch nicht vorbei.
Nein, das glaube ich auch.
Die ÖVP blüht dasselbe wie in Amerika, den Republikanern mit Trump. Der hat 30% im Griff von den Republikanern und entweder spalten sie sich oder sie werden untergehen. Und das wird genau das gleiche los, hat die ÖVP gewählt. War klar von Anfang an, wir werden sehen, wo es hinführt. Mhm. Das wären so die Tipps für nächstes Jahr oder so.
Ja, schauen wir mal.
Sind wir gespannt. Wir
werden was sich dann davon berichten. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich am Ende.
Ja, reicht für heute.
Für den Podcast.
Ja, über Weihnachten wird es vielleicht einen neuen geben. Schauen wir mal, da haben wir vielleicht Zeit. Wir werden es sehen, wenn irgendwas dazwischen kommt.
Aber auf jeden Fall euch eine gute Zeit.
Genau, bleibt gesund.
Geht's auch impfen.
Jawohl, Booster, Booster, Booster.
Yeah.
Haben wir
schon.
Schon hinter uns.
Deshalb macht es viele Gehuste.
Ja, ja,
ein bisschen verschleimt. Nebenwirkungen.
Ja, genau.
Aber sonst.
Aber macht euch keine Sorgen, es ist aus meiner Sicht sogar weniger als bei der zweiten Impfung, so Nebenwirkungen. Und alles, ist alles wert, alles wert.
Alles gut, alles so gut. Ist es. Schickt uns auch gerne jetzt Shitstorm, E-Mails.
Alles.
Stört. Alles in Ordnung.
Genau, und vor allem auch Ideen für den Fonds.
Ganz genau, ganz wichtig auf das nochmal.
Genau.
Sonst auch gerne Feedback, bewertet
genau,
uns.
Genau, iTunes, Rezensionen auf unserer Homepage, uns österreichs.jetzt. Kommentar hinterlassen, E-Mail schreiben, weiterleiten, was auch immer.
Und
freut uns alles.
Immer Obacht, Obacht, Obacht.
Genau. Und genau, bitte keine Mannerschnitten mehr schicken. Habe ich sehr viele bekommen. Ich habe, glaube ich, immer noch ein paar da. Ab jetzt werden vielleicht Verival-Waffeln oder so, ja, falls du die kennst. Hallo, Christian. vielen Dank für die ganzen Sachen, was wir schon bekommen haben, immer wieder Geschenke und alles. Vielleicht spendet es in Zukunft, beziehungsweise Waffeln für mich, wenn es geht.
Ganz genau.
Gut. Genau, dann alles Gute.
Alles Gute.
Kommt's gut drüber. Falls wir uns nicht mehr hören, gutes Neues. Macht es gut.
Guten Rutsch. Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.